Herzlich willkommen zur Fehlfaden Episode 16, Sweet 16. Wir sind heute bei mir, ich bin der Felix und auf Twitter ist @SammyKuffo und links von mir sitzt
der Florian, auf Twitter @Munifornication und wiederum links von mir
sitzt die Anke, auf Twitter @AnkeGröner.
Ja, heute haben wir eine leicht andere Folge für euch, bisschen was Besonderes. Und zwar haben wir uns diesmal nicht eine Ausstellung in dem Sinne, sondern ein Museum angeguckt. Wir trinken dazu drei pfälzische Rotweine des Jahrgangs 2014. Das Museum, das wir uns angeguckt haben, ist die Alte Pinakothek. Warum jetzt die Alte Pinakothek? Also, das ist ja natürlich ein Klassiker, sollte natürlich jeder schon mal gesehen haben. Aber es ist so, dass die Alte Pinakothek jetzt seit Frühjahr 2014, also länger als es unseren Podcast gibt, wegen energetischen Sanierungen und Erneuerung des Lichtkonzepts und anscheinend auch des Klimakonzepts geschlossen war und deswegen eigentlich immer nur in Teilen einzusehen war. Vier Jahre sind dann beim Kunstbetrachten doch ein langer Zeitraum und so haben wir uns entschlossen, selber mal wieder reinzugehen, die Dauerausstellung, die Sammlung neu zu entdecken. Es gibt natürlich auch eine Besonderheit zur Wiedereröffnung, und zwar ist das Werk Die Briefleserin in Blau von Johannes Vermeer vom Rijksmuseum in Amsterdam zu Gast bis zum 30. September.
Danke, Rijksmuseum! Ja. Yeah.
Noch kurz zur Geschichte der Alten Pinakothek. Die Alte Pinakothek fußt auf der bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Bayerische Gemäldegalerie oder Gemäldesammlung wurde so im 16. 17. Jahrhundert begonnen, teilweise mit Auftragswerken für Maler wie Altdorfer oder Rubens. So ums Jahr 1800 wurden sie mit den pfälzischen Sammlungen, als Bayern und Pfalz politisch zusammenkamen, zusammengeführt. Und daher ist uns auch das Weinthema gekommen. Man könnte doch dann quasi, nachdem die pfälzischen Sammlungen ein großer Bestandteil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sind, pfälzische Weine trinken. Und König Ludwig I. hat schon in den 1820er Jahren dann begonnen, den Gedanken gehabt, man könnte diese Staatsgemäldesammlungen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Er hat von seinem Hofbaumeister Leo von Klenze die Alte Pinakothek entwerfen und bauen lassen. Sie wurde im Jahr 1936 eröffnet und hat seitdem, ja, über diesen langen Zeitraum eigentlich wirklich einen Weltruf auch erarbeitet.
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist die Pinakothek sogar um ein Bild rumgebaut worden, nämlich den Höllensturz von Rubens. Das ist ein riesengroßes Werk. Das hängt bis heute an dem Platz, wo es zum ersten Mal aufgehängt wurde. Und das Gebäude wurde meiner Meinung nach wirklich in den Abmessungen um dieses Bild rumgebaut. Mhm.
Genau, und
das Lustige ist, ich stand vor dem Bild und dachte mir, ja, wir haben sie das hier eigentlich reinbekommen. Ne?
Genau,
ja,
so ist es nämlich. Genau. Erst das Bild, dann das Haus drumherum.
Aber du meinst das große jüngste Gericht?
Nee, das große, Entschuldigung.
Weil der Höllensturz ist ein bisschen klein, aber das große jüngste Gericht, da gebe ich dir völlig recht, genau, weil es auch, glaube ich, so ziemlich in der Mitte, das hängt nämlich so ziemlich in der Mitte.
Ja.
Da greifen wir jetzt ein bisschen vor. Was ich noch sagen wollte, der Grund, habt ihr vielleicht schon erraten, der Grund, warum wir die pfälzischen Rotweine aus dem Jahr 2014 trinken, ist, weil das Jahr ist, in dem die Sanierung begann und das...
It's so clever.
Nein, ist hoffentlich ein guter Jahr. Oder ist auch das Jahr, in dem Fehlfarben begann. Also,
echt?
Ja, September 2014. Oh. Also ist auch was Besonderes für uns. Und seit Anfang Juli ist jetzt also die Alte Pinakothek endlich wieder in Gänze offen. Und wir wollen euch heute die Sammlung näher bringen, indem wir ein bisschen über ausgewählte Lieblingswerke sprechen. Und da hat jeder... Wir haben im Vorhinein festgestellt, was anderes gefunden und ich hoffe, es macht euch Spaß. Und es wurde ausgeknobelt, dass Anke beginnt.
Ja, aber erstmal trinken wir bei 30 Grad schönen Rotwein.
Genau, Wein Nummer 1
natürlich. Wein Nummer 1.
Anke beginnt erst nach Wein Nummer 1.
Genau, also erst trinken, dann reden. Ja. Es ist so schön, bei diesen Temperaturen Rotwein zu trinken. Pfeffer im Mund. Oh, ordentlich Pfeffer im Mund.
Komisch. Also in der ersten Nase hatte ich Frucht. Ist ein bisschen...
Riecht aber schön frisch. Also ich finde, der passt sogar zu diesen Temperaturen. Jetzt noch ein bisschen Orangenscheibchen rein.
Also ich finde es interessant, er riecht ganz anders, als er schmeckt.
Er riecht ein bisschen gefährlicher, aber hat ganz schön Biss eigentlich.
Genau, also er riecht, genau.
Aber nicht unangenehm Biss.
Er riecht quasi runder, als er dann im Mund dann sich darbietet irgendwie.
Aber schön trocken und doch eben überraschend leicht. Also wie gesagt, für Rotwein, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Aufnahme und den Temperaturen, aber geht.
Ja, kann man machen.
Kann man machen.
Ja.
Achso. Fangen wir jetzt mit Kunst an.
Oh, das war ganz schön. Du möchtest den zweiten Wein
einfach probieren. Weiter trinken.
Ja.
Okay, nein. Genau, wir hatten uns im Vorfeld jeder drei Bilder überlegt, beziehungsweise ich glaube, jeder ist mit drei Bildern, die er so im Kopf hatte, in die Pinakothek gegangen. So ging es mir auch und ich bin dann etwas abgewichen von meinen drei Bildern, weil mir auf einmal Bilder aufgefallen sind, über die ich vorher noch nie so nachgedacht habe. Und das finde ich halt auch so spannend an Museen, die vor der eigenen Haustür sind, wo man schon öfter drin war. Man entdeckt lustigerweise dann doch immer noch was Neues. Ich wollte euch noch auf eine Website hinweisen, nämlich pinakothek.de. Okay. Ja. Ich verlinke das auch im Blog-Eintrag, denn dadurch, dass wir uns mit diesem alten Museum beschäftigen, sind alle Bilder online zu sehen. Das heißt, wenn ihr uns jetzt zuhört, könnt ihr euch nebenbei die Bilder angucken. Oh, awesome. Sammlungpinakothek.de ist, wie gesagt, die Pinakothek ist eines der wenigen deutschen Museen, die versuchen, ihre komplette Sammlung online zu stellen. Das ist wegen des, Entschuldigung, beschissenen deutschen Urheberrechts nicht ganz einfach. Also wenn man sich ausländische Museen anguckt, zum Beispiel Metropolitan Museum, das ist so mein Liebling, die haben jede blöde Grafik online.
Oder unseren Gast, das Rijksmuseum, auch in sehr hoher Auflösung.
Das Rijksmuseum ist ein Traum, also da kann man sich eben auch die ganzen Vermeers runterladen. Eins meiner liebsten Zitate ist von einem ehemaligen Direktor des Rijksmuseums, da haben sie ihn halt gefragt, aber wenn jetzt alle Leute sich die ganzen schönen Vermeers runterladen und dann Klopapier damit bedrucken, das tut doch der Kunst nicht gut, das ist doch schlimm. Und daraufhin hat er gesagt, mir ist es lieber, dass sie dann einen vernünftigen Ausdruck auf ihrem Klopapier haben, als irgendwie Scheiß. Und soweit ist die Pinakothek leider noch nicht, aber sie arbeiten dran und das finde ich schon mal sehr schön. Wie gesagt, für deutsche Museen ist das schon eine ziemlich große Leistung, diese Website. Die ganzen Sachen aus der Pinakothek der Moderne sind so ziemlich alle nicht online, eben wegen des Urheberrechts. Also die Bilder sind ja erst gemeinfrei, ich glaube 70 oder 75 Jahre nach dem Tod des Künstlers, irgendwas in der Ecke. Aber die Bilder, die wir euch heute vorstellen, die könnt ihr halt alle angucken und deswegen auch das verlinke ich im Blog
einfach. Genau, und noch ein Vorteil dieser heutigen Aufnahme, mit Ausnahme des Vermeers, haben die Bilder kein Ablaufdatum sozusagen. Also die ganzen Bilder sind die ständige Ausstellung der alten Pinakothek.
Genau.
Das heißt auch, wenn man sich das jetzt noch in einem Jahr anhört, sollte, es sei denn, es läuft ein riesiger Heist ab in München, sollte alles noch so da sein.
Ja. Kann sein. Also der Memling, über den ich jetzt reden möchte, Hans Memling heißt der Maler, da steht zum Beispiel auf der Webseite, dass er gerade nicht ausgestellt ist. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, seit wann er da hängt. Also mir ist er wirklich noch nie aufgefallen, peinlicherweise, aber das kann daran liegen, dass ich immer dran vorbeigelaufen bin, weil es ein relativ kleinformatiges Werk ist. Hans Memling hat gelebt von 1435 bis 1494. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Herrn Memling, weil er der erste Künstler ist, mit dem ich mich im Kunstgeschichtsstudium befasst habe. Oh, meine erste Hausarbeit habe ich über Hans Memling geschrieben und drei seiner Bilder. Ich habe mir die Hausarbeit für den Podcast nochmal durchgelesen, die ist ganz schlimm, ich muss die ganz dringend von meiner Website runter. Das ist fürchterlich.
Dann mach's aber besser, bevor das online geht. Nein.
Genau. Aber egal, es war trotzdem schön, sich wieder Memling anzugucken. Das Bild, über das ich sprechen möchte, ist ein Diptychon. Das ist einmal, der linke Flügel ist Maria im Rosenhag, also Maria in der Rosenlaube. Und auf dem rechten Flügel ist der heilige Georg zu sehen mit einem knienden Menschen. Und vielleicht ist das euch auch schon öfter aufgefallen bei alten Bildern, dass da immer gerne irgendwelche Menschen in der Gegend rumknien, die irgendwie gar nichts mit den biblischen Szenen zu tun haben. Das sind die sogenannten Stifter. Also die Leute, die dafür Geld bezahlt haben, dass ihnen jemand dieses Bild malt. Dafür werden sie halt quasi im Bild verewigt und halt Teil dieser heiligen Geschichte. Andachtsdiptychen waren gang und gäbe in der Zeit, also natürlich nur für wohlhabende Familien, die sich das leisten konnten. Hans Memling war zu der Zeit, das Bild ist ungefähr von 1480, 90, ein sehr wohlhabender Maler in Brügge, hat eine eigene Werkstatt gehabt. Ich habe in einem Buch gelesen, dass dieses Werk auch vielleicht auch eher aus seiner Werkstatt stammt und nicht ganz von ihm, aber das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich fand es einfach schön, mit diesem Bild anzufangen, weil da eben viele Details drin sind, die einem immer wieder vorkommen oder die einem immer wieder auffallen, wenn man sich die ganzen alten Bilder anguckt. Also viele, glaube ich, viele Leute, die ins alte Museum gehen, denken, ich kenne die Geschichten nicht, ich kenne mich mit der Bibel nicht so gut aus. Und eigentlich braucht man nur so 5, 6, 7 Sachen, die sowieso immer wieder kommen. Und die Stifter sind eben eins davon. Also die findet man eben. Wenn irgendwo was Kleines am Bildrand rumkniet, ist das der Stifter.
Und vor allem oft in der Kleidung auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt.
Genau.
Dann
eben hier, also der Stifter, der jetzt vor dem heiligen Georg kniet, hat also ist offensichtlich wohlhabend, hat einen schwarzen Mantel und einen Pelzkragen. Ansonsten hat er nur noch einen Rosenkranz. Also es gibt auch durchaus Bilder, auch von Memling, wo er weitaus stärker geschmückte Menschen zeigt, also Männer mit Ringen und großen Ketten und so weiter. Das hier ist nicht so. Was ich an dem Bild schön fand, war dann eben auch, es sind so lauter Kleinigkeiten, die mir wirklich erst aufgefallen sind, als ich 10 Minuten vor diesem Bild stand. Wenn man drauf guckt, hat man dieses Jahr, ist halt eine Szene, die man kennt, Maria und ein paar Engel und dann ist gut. Aber zum Beispiel, wenn man sich eben den rechten Flügel anguckt mit dem heiligen Georg, sieht man, dass sich der linke Flügel in der Rüstung des heiligen Georgs spiegelt. Auf seiner Brust kann man halt eine Figur im roten und blauen Mantel sehen, das ist eben die Maria. Solche Sachen. Also das war einfach so eine Kleinigkeit, die ich sehr gern mag. Außerdem, der heilige Georg ist ja der Heilige, der den Drachen getötet hat. Auch darauf könnt ihr achten, wenn ihr durch ältere Gemäldegalerien geht, einfach mal die Drachen angucken. Die sehen jedes Mal großartig aus. Also in der alten Pinakothek hängt zum Beispiel einen Raum weiter der Paumgartner-Altar von Albrecht Dürer. Da ist auch ein heiliger Georg. Der hat den Drachen sogar noch am Hals gepackt. Das sieht super dramatisch aus. Also auch das meine ich. Also das, ich glaube, das, was wir heute mit unserem Podcast ein bisschen wollen, ist einfach keine Angst vor diesen biblischen Geschichten, auch wenn man sie nicht kennt, sondern es gibt einfach immer Figurenkonstellationen, die immer wiederkehren. Und wo man einfach vergleichen kann. Und es macht einfach Spaß, in ein Museum zu gehen und zu sagen, ich suche jetzt mal alle heilige Georgs. Ich suche jetzt mal alle schrecklichen Drachen. Keine Ahnung. Wollt ihr irgendwann mal zum Memling was
sagen? Ja, oder so. Oder man guckt auch eben ein bisschen auf da, wie ist die... mir ging es ja früher so, ich bin immer so ein bisschen durch diese Abteilungen durchgerannt, weil ich gesagt, zeig mir das moderne Zeug. Expressiv und mächtig. Und oh Gott, schon wieder eine Madonna. Ja, schon wieder irgendeine christliche Szene. Es war für mich so, ich habe mich da gar nicht so reingeguckt, aber so in den letzten paar Jahren habe ich halt festgestellt, eben wie viel gerade damals in der Malerei wirklich in jedem Detail steckt. Also da ist das nicht beliebig und wie trotzdem sie halt alle, das ist Maria mit einem Kind und umringt von Engeln oder auch nicht und ein paar Heiligen, was auf den ersten Blick immer so ein bisschen sehr, sehr ähnlich ausschaut, eigentlich wie sehr eigentlich trotz dieser selben Sujets die Interpretation und die Umsetzung verraten und wie viele Möglichkeiten gibt, sich da trotzdem auszudrücken. Und eins zum Beispiel, das ist etwas, was mir dieses Frühjahr, als ich auf Reisen war, in Spanien im Museum aufgefallen, da stand ich vor dem Bild, war dann also keine spektakuläre Madonna, aber habe ich gesehen, dass die Maria mit dem Kind, dem Jesuskind, was auf ihrem Schoß sitzt, einen Apfel gibt, eine Frucht. Und ich saß so dran so, hä? Das ist doch normalerweise immer nur bei Adam und Eva. Klar, schon die Frucht vom Baum der Weisheit und dann irgendwie die Vertreibung aus dem Paradies. Bis mir dann im Nachgang, als ich es ein bisschen recherchiert habe, klar geworden ist, dass es ein Hinweis drauf ist, dass eben Jesus wird quasi die verbotene Frucht übergeben, also das Symbol der Erbsünde, weil er uns von der Erbsünde erlösen will. Weil er für uns, also es ist ein Vorgriff. Und jetzt zum Beispiel, mir ist dann eben bei dem Memling auch aufgefallen, in dem Fall ist nicht Maria, aber einer der Engel, Maria und das Jesuskind reicht eben dem Jesuskind gerade diese Frucht und verweist eben auch darauf, das ist deine Aufgabe, das ist, du bist der Erlöser.
Genau. Was mir bei dem Memling auch noch gefallen hat, wie gesagt, es ist ein Diptychon, also ein Bild, das aus zwei Teilen besteht. Memling gehört zu den Leuten, die diese Tafel immer gerne verbinden. Also wenn ihr an den rechten Bildrand von dem Madonnenbild guckt oder an den linken Bildrand vom heiligen Georg, dann seht ihr, dass dieser Rosenbaum oder Rosenbusch halt auf beiden Seiten sichtbar ist. Es gibt andere Diptychen von ihm, wo es deutlicher ist, aber also er hatte schon versucht, das zu verbinden. Oder auch das Gebäude im Hintergrund passt halt auch zusammen. Mhm. Was ich aber trotzdem schön fand, ist es halt trotzdem noch die Trennung da. Also die heilige Maria in ihrem Rosenhaak, also Rosenlaube eigentlich von Stefan Lochner, gibt es ein ganz wunderbares Bild in Köln, unbedingt angucken, wunderschön. Hier sitzt sie also eher in der Landschaft, aber trotzdem ist es eine Mauer drumherum. Also sie hat ihren Schutzraum, sie hat ihre Engel, das sieht alles sehr poetisch und idyllisch aus. Und der irdische Stifter muss dann eben doch draußen bleiben. Also die Mauer ist quasi so direkt vor seinen Füßen. Und trotzdem gehört es halt zusammen.
Aber auch so ein bisschen höfisch, oder? Also durch das, ich meine, so eine Burg, Schloss im Hintergrund. Das ist ja fast schon eine höfische Szene in irgendeinem höfischen Garten.
Ja, Memling war auch einer der ersten, der diese Menschen in die Landschaft gesetzt hat oder auch in reale Landschaften. Also es gab davor, Van Eyck zum Beispiel hat auch viele Madonnen gemalt, die vor irgendeiner Landschaft sind. Die saßen aber gerne in irgendwelchen Fantasiegebäuden. Also hier, Memling war einer der ersten, also es gibt ein ganz berühmtes Diptychon von ihm, Martin von Neuenhove, glaube ich, heißt das, ist auch die Madonna drauf und da sieht man, dass er in seinem eigenen Haus in Brügge sitzt. Also du siehst durchs Fenster, siehst du Brügge, du kannst die Skyline identifizieren, du siehst sein Wappen im Fenster und hier hat er eben auch versucht, eine Landschaft zu malen, die meiner Meinung nach, vielleicht kann man die sogar orten, ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit dem Bild beschäftigt, ich habe dieses Bild halt ausgewählt, weil es eben eins von diesen Werken war, an denen man eben fünfmal vorbeigelaufen ist. Und plötzlich ist irgendwas da, was einen reizt und was einen anzieht. Eigentlich wollte ich das Bild überhaupt nicht besprechen und dann habe ich da ewig vorgestanden.
Aber jetzt zum Beispiel, dass das Format, also ein Flügel hat, ist 40 auf 30 Zentimeter. Also das ist wirklich nicht groß, nee. Aber...
Deswegen, also das waren diese klassischen Andachtsdüptchen, die haben halt wirklich zur Andacht aufgeklappt und aufgestellt und davor in Anführungsstrichen meditiert oder eben gebetet und danach hat man es wieder zusammengeklappt. Es gab richtig Schatullen dafür, es gab Taschen für diese Andachtsdüptchen. Also das war wirklich ein wertvoller Gegenstand, den man nicht, also es hing nicht die ganze Zeit irgendwo an der Wand, dieses Bild, sondern das war wirklich ein sakraler Gegenstand.
Und der junge Mann in der Ritterrüstung neben dem Stifter, wird das wohl ein Sohn oder irgendein Verwandter des Stifters?
Das ist, wie gesagt, das ist der heilige Georg. Es kann sein, dass es auch ein Sohn oder ein Verwandter sein ist. Also er müsste dann eigentlich, ich überlege gerade, ich habe den Paumgartner-Altar von Dürer schon erwähnt, der im nächsten Bild kommt, weil da sind auch auf den zwei Flügeln, das ist halt ein Trittbichon, ein Mittelteil und rechts und links eine Tafel, da sieht man die Geburt Christi im Mittelteil. Und rechts und links sind zwei Heilige, der heilige Georg mal wieder mit dem Drachen und der heilige Eustachius. Und die beiden sind offensichtlich genau, das sind zwei Söhne von dem Herrn Paumgartner, der diesen Altar gestiftet hat. Weil man sieht die Stifter schon auf der Mitteltafel und die Gesichter sind die gleichen von Georg und Eustachius.
Ja, weil ich frage, weil die Gesichtszüge der beiden, die sind schon,
die sehen schon frappierend.
Oder ist es natürlich, besteht dadurch auch die Möglichkeit, dass Memling den Stifter insofern ehren wollte, indem er quasi in eine Nähe oder fast Verwandtschaft zum heiligen Georg, zu dem Schutzpatron so einiger Ländereien, also quasi suggeriert.
Kann auch sein.
Also es kann auch einfach eine Ehrenbezeugung sein. Aber ja, klar, solche Möglichkeiten. Und wieder, also wie Anke auch sagt, andersrum natürlich, dass manchmal die Heiligen durchaus irdischen, realen Personen nachempfunden sind.
Ja. Genau. Zum Paumgartner-Altar wollte ich noch eine Sache legen, weil das habe ich auch erst gestern angelesen. Wenn man sich die beiden anguckt, die beiden Heiligen auf den Seitenflügeln, die sind halt auch in Ritterrüstung gewandert und die haben so komische Häkchen in Brusthöhe. Und ich habe mich immer gefragt, was das für Häkchen sind. Und das habe ich halt nachgelesen, da wurden bei so Mittelalter-Turnieren mit diesen Lanzenturnieren, da wurden die Lanzen aufgelegt auf diese Haken im Brustharnisch. Das finde ich super spannend. Und die haben auch diese Lanzen im Bild. Also hätte man theoretisch auch selber drauf kommen können, mir war diese Benutzung dieses Hakens jetzt sehr fremd, deswegen bin ich nicht drauf gekommen.
Vielleicht sollten wir mal zu den Ritterspielen nach Kaltenberg fahren.
Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich habe zum Memling genug gesagt. Vielleicht bleiben wir in dem Raum und schreiten zum Columba-Altar. Oder
wollt ihr das so passt. Wir sind immer noch in Saal 1 im Obergeschoss, Saal Römisch 1. Die Kabinette sind in arabischen Zahlen, die Säle sind in römischen Zahlen. Und zwar, das ist ja eins der zentralen Werke der Sammlung, würde ich sagen. Und zwar der Columba-Altar von Roger van der Weyden. Oder auch Dreikönigsaltar genannt.
Achso, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche. Roger van der Weyden war vermutlich der Lehrherr von Hans Memling, insofern passt das ganz gut. Sorry.
Und das ist der Altar hing früher in Köln, in St. Columba. Es gibt in Köln jetzt auch noch ein, St. Columba wurde säkularisiert Anfang des 19. Jahrhunderts und die ganze sakrale Kunst und Einrichtung abgebaut und verkauft. Und aus dem Kunsthandel wurde das wohl auch dann erworben. Es ist aus dem, also Roger van der Weyden lebt im 15. Jahrhundert. Das Bild ist von 1455, wenn ich mir das richtig notiert hatte, 1455. Ja. Es zeigt links, der linke Flügel zeigt die Verkündigung an Maria. Die Mitte zeigt die Anbetung der heiligen drei Könige in Bethlehem und rechts ist die Darbringung des Jesuskinds im Tempel. Also es ist so, Also das Erste, was mir dann immer bei Roger van der Weyden auffällt, ist ein unglaublicher Detailreichtum. Also jede Figur ist wirklich ausgearbeitet, wirklich detailliert. Also solche Dinge wie so ganz banal, was mir jetzt beim letzten Besuch aufgefallen ist, obwohl ich wahrscheinlich schon 5-mal auf dieses Bild gestarrt habe. Zum Beispiel in der Mitte bei der Anblick nach Hallen 3 Könige. So unten hat er so angedeutete Kellereingänge, so als ob es da irgendwie so eine Ruin, so ein Torbogen. Und davor hat er ganz zart noch, ganz zart Blumen mit kleinen weißen Blüten gemalt. Also Dinge, die vermutlich also nie jemand, wenn er diesen Altar betrachtet, sehen würde oder entdecken würde. Aber trotzdem wirklich bis ins letzte Detail, auch der Hintergrund der Stadt, der ungefähr auch vom Stil der Häuser durchaus auch eine mittelalterliche, so rheinische Stadt wie Köln aus der Zeit abbildet.
Nee.
Also diese Backsteinhäuser?
Ich hatte mir jetzt eher notiert, dass es Renaissance-Architektur ist.
Also Renaissance halt, also 15. Jahrhundert, aber...
Naja, Mittelalter ist ja nicht Renaissance.
Ja.
Also in mir kam es halt eher renaissancig vor. Ja. Aber gut, wurscht.
Ja. Also, wie gesagt, das ist ein Bild, das man immer wieder betrachten kann. Ich finde auch, der Himmel ist wunderbar gemalt, der Stern von Bethlehem, dieser offene Stall, der so eine Art Ruine ist. Was mir neulich aufgefallen ist, was mir vorher auch noch nie aufgefallen war, war zum Beispiel, dass im Stall hinten Kruzifix, der gekreuzigte Jesus, also schon ein Hinweis eigentlich auf, wie diese Geschichte enden wird. Und was mich auch zur ersten näheren Betrachtung mit diesem Bild gebracht hat, war damals eine tolle Ausstellung in der alten Pinakothek, die ich gerne mal jetzt noch zitiere. Es nannte sich das Alte Testament Geschichten und Gestalten. Das war eine Sonderausstellung, also nur mit Bildern aus den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, wo sie ganz spezifisch eben biblische Geschichten aus dem Alten Testament dargestellt hatten. Das waren, glaube ich, so 40, 50 Bilder unten in den Sonderausstellungsräumen. Und was ich auch toll fand, das hatten so eine Art Schnitzeljagd durch die Dauerausstellung gestaltet, wo es so kleine nummerierte graue Schilder gab, den bestimmten Werken mit einer Nummer. Und wenn man dann dieses kleine Heft hatte, dann stand da eine kleine Beschreibung dazu. Da stand aber auch in diesem Begleitheft, worauf man in diesen Bildern achten sollte. Und da zum Beispiel eben beim Columba-Altar waren sogar drei... so drei Schilder angebracht, nämlich in der linken Tafel bei der Verkündigung an Maria ist es so, dass der Betstuhl, auf dem sie kniet, da wird auf den Sündenfall hingewiesen. Da ist ein Relief eingearbeitet, eingeschnitzt, da sieht man den Baum, Adam und Eva im Paradies, und das ist einfach dieser Hinweis, sie wird verkündigt, sie hat den Erlöser. Und
das ist mir, glaube ich, echt erst aufgefallen, als du es mir erzählt hast. Also ich habe den Columba-Altar auch schon tausendmal angeguckt, weil ich eben auch ein großes Roger van der Weyden Fangirl-Groupie bin. Nebenbei finde ich den Unterschied zwischen van der Weyden und Memling auch so schön. Also gerade, weil sie im gleichen Saal hängen. Du siehst bei Memling einfach schon, dass es 50 Jahre später ist. Also die Falten sehen anders aus, die Bilder, die Gesichter sind weicher. Aber egal, also das auch das Detail, auf das du gerade hingewiesen hast, ich finde es halt toll, dass dir bei jedem Angucken von irgendeinem Bild immer wieder was anderes auffällt. Es fällt dir immer wieder was Neues auf. Und auch deswegen, glaube ich, ist einfach der Aufruf an euch, in eure eigenen Museen zu gehen. Wirklich, da muss man keine 5 Stunden durchrennen, aber wirklich, versprochen, ihr entdeckt jedes Mal wieder was Neues.
Das lasst euch entdecken. Und dann nehme ich auch das... nämlich, dass das die rechte Tafel, also die Darbringung im Tempel, ist nämlich auch ein ganz spezifisches Bezug aufs Alte Testament, im Sinne, dass es eine jüdische Tradition ist, und zwar, dass eben aus den Büchern Mose jede Erstgeburt war Gott geweiht, und am 40. Tag nach der Geburt eines männlichen Nachkommen und dem Ende der Unreinheit hatte sich eine Mutter dem Hohepriester im Tempel vorzustellen.
Ich möchte kurz nochmal auf dieses beschissene Unreinheit, das ist in dem Katalog nicht in Anführungszeichen gesetzt. Frauen sind nicht unrein, das nervt. Ich weiß, es hat hier nichts zu tun, aber es hat mich so genervt im Katalog.
Ja.
Das ist nicht mein Anführungszeichen gesetzt.
Das ist dann so, und eben im Neuen Testament ist es dann so, dass nämlich der Greis Simeon, als Maria das Jesuskind im Tempel darbringt, seinen Herrn und Erlöser erkennt, den Messias erkennt und das verkündet. Und das die Szene hat von der Weiden eben gemalt. Und also der letzte Punkt, den ich noch gerne machen würde, eben aus dem Katalog zum Alten Testament, und das habe ich seitdem nie vergessen, und jetzt weiß ich nämlich auch, warum es in der christlichen Tradition ist, warum Ochs und Esel ein Teil von Bethlehem sind. Und zwar ist es ein Zitat aus Jesaja 1,3, und das Zitat ist: Der Ochse erkennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und ein Volk versteht es nicht. Es ist eine Klage des Jesaja, er klagt das Volk an, das Volk verliert seinen Gott, es wird gottlos, ihr kennt es nicht. Und das Beispiel ist, selbst der Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Und die frühen Kirchenväter haben irgendwann dieses Wort genommen und daraus geschlossen, dass in der Ikonografie, dass eben der Ochse und Esel im Stall da sind und ihren neugeborenen Herrn erkennen. Deswegen gucken Ochs und Esel auf die Krippe.
Ja, wobei, ich hatte gestern lustigerweise eine Dissertation über den Paumgartner-Altar von Dürer in der Hand, weil ich überlegt hatte, ob ich über den länger spreche, aber jetzt benutze ich ihn eigentlich nur dauernd als Referenzobjekt. Da hat der Verfasser die wilde Theorie aufgestellt, dass der Ochs immer zur Krippe hinguckt, zum Jesuskind, und es erkennt, also der Ochs steht fürs Christentum und der Esel, der blöde Esel, steht fürs Juden- oder Heidentum, und er erkennt das Kind nicht und deswegen guckt er von der Krippe weg. Ja. Und das ist Bullshit. Also bei Dürer stimmt's, beim Paumgartner-Altar guckt der Esel wirklich relativ gelangweilt in der Gegend rum, aber ich habe danach halt noch diverse andere Bücher durchgeblättert. Nein, es ist
also ich finde jetzt hier gerade beim von der Weiden, wenn man sich das anguckt, auf
Panini, man sieht der Esel auch so ein bisschen.
Ja, nee, ganz, ganz entscheidend, der Ochse guckt direkt auf das Jesuskind und der Esel guckt auf die Krippe. Der Esel steht oberhalb der Krippe, wo das Bettchen ist. Dass der Esel erkennt die Krippe seines Herrn, wie es bei Jesaja steht, und der Ochs seinen Herrn.
Siehst du, da hat sich Roger von der Weiden dann brav an die Bibelstelle gehalten und Dürer,
sehr bibelfest.
Und Dürer hat sich halt gedacht, oh, ich mach das mal anders.
Ja, zu Dürer komme ich auch noch gleich. nein, also wie gesagt, ich habe bei jeder Betrachtung immer wieder was anderes gesehen, also auch einfach die Farbkraft, die schönen Formen, also die hohe Hand.
Vielleicht kannst du auch noch was zur Farbenlehre sagen, weil du hattest mich darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel Maria in der Regel ist für Maria die Farbe Blau,
richtig? Genau, Blau oder auch manchmal also Blau und Rot und Weiß sehr oft. Anke hatte da eine nette Information aus ihrem Studium, warum also unter anderem Maria immer blau war.
Ach stimmt, weil Ultramarin, das Farbpigment war halt wahnsinnig teuer und deswegen haben wirklich nur die wichtigen Leute blaue Mäntel gekriegt, unter anderem Maria. Und es gab halt auch wirklich, man kann das heute an Rechnungen nachweisen oder an Verträgen, dass Maler wirklich gesagt wurden, so und so viel Blau möchte ich im Bild haben, so und so viel Gold möchte ich im Bild haben, das wird dann bezahlt und so viel malst du dann auch rein.
Ja. Und schon hat man so ein paar kleine Infos. Ja, ich finde es immer dann witzig, weil dann kann man nämlich Werke, die man eben schon mehrfach gesehen hat, nochmal zurückgehen und nochmal neu betrachten und eben wieder Dinge begreifen. Also warum eben? Also Maria ist eine sehr, sehr wichtige Figur und eben aus diesen, ökonomischen Überlegungen.
Ich finde es sowieso lustig, weil gerne so getan wird, als hätte Kunst nichts mit ökonomischen Erwägungen zu tun, aber ist natürlich fern davon. Ja, klar,
also keiner von diesen Malern damals konnte ohne Mäzen oder Stifter oder Auftraggeber malen. Also,
klar. Die haben das war alles Auftragskunst. Also da hat sich keiner hingestellt und sagt, hey, ich schaff jetzt mal Kunst. Quatsch, das war alles bezahlte Arbeit.
Klar. Ja, also das ging einfach, die Rahmenbedingungen gab es nicht. Ja.
Wir haben ja gerade schon über Dürer gesprochen.
Genau, über Dürer. Gehen wir doch mal einen Raum weiter.
Genau, also einen Raum weiter. Wir haben schon im Vorfeld gefrotzelt, Dürer, einer muss es ja machen. und ich würde gerne das Selbstbildnis im Pelzrock vorstellen. Albrecht Dürer hat gelebt von 1471 bis 1528.
Oder wie die Spanier sagen, Alberto Dorero.
Ja, Dorero. Als wir hier in Prado waren, haben wir über jeden Dürer gegackert, weil er eben Alberto Dorero.
Den kannte ich jetzt noch nie. Ja. Okay. Gut, also falls Spanier zuhören, Alberto Dorero. Ja. Der hat das Selbstbildnis im Pelzrock gemalt im Jahr 1500, als er 28 Jahre alt war. Und sind auf so vielen Ebenen ein sehr beeindruckendes Bild. Also ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, es ist wahrscheinlich das berühmteste Bild, das in der alten Pinakothek hängt. Es ist so ein bisschen, für mich übt so ein bisschen die Faszination aus, oder ich möchte mich sogar noch weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben es hier mit einer Münchner Mona Lisa zu tun. nein, das ist einfach ein sehr eindrucksstarkes Bild. Ich finde es auch ein sehr, sehr mutiges Bild. Sehr mutig, sich so darzustellen. Sicher war es in der heutigen Zeit, in der damaligen Zeit besonders mutig, weil es ja auch so ein bisschen frech ist. Also es ist ja sozusagen nicht fernliegend, dass das eine Jesus-ähnliche Darstellung ist. Und heute wirkt es auf mich so, klar, die Jesus-Assoziation liegt total nahe, aber quasi mal in moderner Bildsprache gedacht, ist es so eine Mischung aus irgendwie Rock, Rocker oder Rapstar, man weiß es nicht. Also heutzutage rennen Rapstars mit Pelzmänteln rum.
He's irgendwie dropping the next album.
genau. Und ja, einfach ganz, ganz stark eine nahezu fotorealistische Darstellung. Auch die Fingerhaltung, wie sich das dann die Finger so den Pelz greifen, ist unheimlich stark. Ja. Und ich habe jetzt da einiges auch dazu gelesen und manche mutmaßen, naja, das war, warum hat er das so gemacht? Das sei vielleicht eine Art Leistungsnachweis, den er sozusagen im, das ist ein recht ökonomischer Gedanke, als Art Leistungsnachweis, was er so malen kann, weil er ja auch daneben steht sozusagen, in seinem Atelier das präsentiert hat. Man sieht auch links von ihm, dass er einer, also er war bestimmt nicht der Erste, aber ein früher Künstler, der mit so einer Art Markenzeichen gearbeitet hat, das AD-Logo, das er sich hat wohl auch markenrechtlich schützen lassen, was ich besonders krass fand. Wir reden vom Jahr 1500. Und die Provenienz des Gemäldes hat auch eine sehr interessante. Hing nämlich 300 Jahre im Nürnberger Rathaus. Und dann fürchteten die Nürnberger, dass Napoleon kommt und der sich auf Raubzug befunden hat. Der hätte das sehr gern mitgenommen. Und die Nürnberger haben dann eine Fälschung anfertigen lassen, haben das im Rathaus aufgehängt.
Also ist das die schlimme Kopie, die auch auf der Webseite zu finden ist? Das ist eine ganz fürchterlich schlimme Kopie.
Also ich fürchte ja. Und Napoleon hat die Kopie mitgenommen. Und der sozusagen das Original verwahren sollte, hat dann irgendwann das nach München verkauft.
Ja. Danke, du Dieb.
Genau. Ja. Genau, und da gibt's da rundherum, wer sich da mal mit beschäftigen will, gibt's eine interessante Legendenbildung sozusagen, ob das jetzt überhaupt das Original sei und, aber ja, genau. Ja, aber man kann es entsprechend nachweisen mit den technischen Methoden. Also das Bild ist aus der Zeit. Ja.
Es ist ein mir sehr selbstbewusstes Bild, also wenn ihr wirklich frontal anschaut, also wirklich auch den Betrachter wirklich, also selbstbewusst.
Also fast herausfordern.
Herausfordern, fast schon ein bisschen arrogant.
Also
wirklich frontal. Und also es ist durchaus eine gewisse.
Ja, vor allem war halt einfach einer der ersten, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Selbstporträt.
Ja.
Also der sich auch als diese Handhaltung wird immer gerne auch, weil diese eben durch die Haare sieht es ein bisschen Jesusmäßig aus. Die Handhaltung kann man einerseits als eine Art Segensgeste interpretieren. Sie ist aber auch eine absolut selbstbewusste Darstellung seines Arbeitswerkzeuges, nämlich seiner Hand.
Ja.
Und er nimmt jetzt eben nicht einen Pinsel oder eine Palette oder irgendwas, sondern er zeigt halt seine Hand. Und er ist eben einer der ersten Künstler, der von sich gesagt hat, er ist ein Künstler. Er ist eben kein Handwerker, das haben wir ja gerade gesagt. Kunst war damals einfach Auftragsarbeit. Die Leute haben gesagt, ich hätte gerne ein schönes Bild und dann haben sie eins gekriegt. Sondern er hat sich halt hingestellt und gesagt, ich bin kein Handwerker, ich bin Künstler. Und so zeige ich mich jetzt auch.
Genau, die Finger sind ja ganz fein, also quasi ganz fein eigentlich dargestellt, auch von der Handhaltung relativ fragil eigentlich. Irgendwie.
Ja, Anke, ich habe da eine Frage. Ich meine, wo ich den Pelzkragen sehe, hattest du nicht gesagt, dass... Es wurden ja früher aus Tierhaaren zu der Zeit die Pinsel gemacht. Also ist der Verweis auf das Fell, auf die Tierhaare vielleicht sogar Verweis auf sein Werkzeug, ohne sein Werkzeug spezifisch darzustellen?
Nee, ich
Oder einfach nur, ich habe Geld und Pelzkragen.
Ich glaube, Pelzkragen ist wirklich, also A, war es die gängige Mode. Also auch ja. da, wenn wir uns den Memling ja. angucken, der ist 10 Jahre früher, der Mantel sieht ungefähr genauso aus.
Okay.
Halt langer Mantel und Pelzkragen. Also was ich ja gerade erst in diesem Semester gelernt habe, war ja, dass man Eichhörnchenschwänze genommen hat zum Pinsel herstellen und halt Schweineborsten. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwelche Dachse oder sowas ja. genommen hat.
Fiel mir nur gerade ein, weil du die Eichhörnchen-Geschichte erzählt hattest. Da musste
die Eichhörnchen-Geschichte ist auch die coolste Geschichte. Das ist bis jetzt, glaube ich, mein meist gelikter Tweet.
Ja.
Dass man für einen Pinsel 5 Eichhörnchen brauchte im 15. Jahrhundert.
Echt?
Ja. Den hast du nicht geliked.
Wann hast du den gedroppt?
Das ist schon ein paar Wochen her. Das war ja. ganz am Anfang des Semesters. Da
ja. Das dash mal durch.
Ja. Ja. Da habe ich auch noch einen Blog-Eintrag. Ich verlinke den Blog-Eintrag nochmal.
Ja. Ja. Tja, da muss ich nachsitzen. Ja, genau. Da muss ich nochmal ran.
Ja.
Da muss ich nochmal ran. Aber ich glaube, bei dem Dürer, also alles, was wir jetzt erzählt haben, sieht man vielleicht nicht unbedingt diesem Bild an, aber ganz doof gesagt, das ist ein großartiges Bild.
Ja.
Also ich glaube, das ist eins von diesen Bildern, wo man davor steht und sich wirklich schwer trennen kann, weil es einfach ja. toll ist.
Aber auch, obwohl es gar nicht mal so groß ist. Also es ist auch ein Format, also hier 67 auf 49 Zentimeter.
Genau.
Es ist kein riesiges Format,
nicht riesig,
aber ja. es zieht, also es ist nicht überlebendes groß, aber es zieht einen wirklich rein. Und wie du auch sagst, deine Metapher mit der Münchner Mona Lisa, also es prangt auch auf vielen Plakaten, ja, ja, ja. wenn die Pinakotheken ihre Sammlungen bewerben. Also überlebensgroß, wenn man da in der Nähe vorbeifährt, dann starrt einen Dürer an und fordert einen raus, so kommt, also, schaut.
Ich glaube, es sind auch echt viele enttäuscht, weil er so klein ist, weil direkt nebenan hängen seine 4 Evangelisten, so war das Wort. Und die sind, glaube ich, irgendwie doppelt so groß und quietschbunt und die siehst du durch die ganze Enfilade, also durch die ganze Raumflucht durch und dann hängt da irgendwo dieses kleine Porträt, aber wenn du es dann gesehen hast,
also ich
stehe da immer ewig vor.
Doch, it cannot be unseen.
Genau. Ja. Also doch versteckte Bescheidenheit.
Wollen wir vielleicht mal den zweiten Wein?
Ja, ja genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, erste Runde vorbei, zweiter Wein.
Ich wollte gerade sagen, ein Dürer verlangt eigentlich nach
Wein. Oh. Ich möchte erwähnen, dass wir Felix neue Weingläser einweihen, wo in ein Glas eine Flasche Wein reinpasst.
Eigentlich mehr, je nach. Also, die wenigen kaufen ja. Also,
ich glaube, die Verkosten dauert jetzt ewig, weil es so lange dauert, bis der Wein bei uns im Mund angekommen ist, weil diese Gläser so groß sind.
Also, ich habe wenig
in der Nase. Riecht aber gut. Also, ich meine, ich rieche nicht viel, weil es so weit weg ist.
Ich muss auch sagen. Also, ich rieche jetzt also.
Also, er riecht erstmal gut, aber mehr kann ich auch noch nicht sagen.
Er riecht irgendwie weit weg.
Ja, also, ich rieche ein bisschen Sprit.
Oh, der ist aber sehr dünn. Also der erste hatte mehr Wumms und mehr Körper. Der zweite ist so, oh, pff. Da will ich jetzt wahrscheinlich...
Das liegt jetzt nicht am Glas.
Nee, da könnte man jetzt wirklich die Orange schreiben.
Er ist auch vielleicht noch ein Tacken zu kühl, meine ich.
Das kann sein,
ja. Also, wir haben aufgrund der Temperaturen haben wir die Weine ein bisschen vorgekühlt, damit sie während der Aufnahme im halbwegs... trinkbaren Temperaturbereich bleiben.
Genau, wir haben aktuell gerade ca. 30 Grad Celsius Außentemperatur.
Also ich finde, der hat Wein und so einen Hauptpfeffer und das war's. Also der ist relativ unspektakulär.
Ja.
Schmeckt gut, kann man aber, wie gesagt, glaube ich, auch Sangria draus machen.
Ah, so.
Na ja, nee. Gut.
Also ich vermutlich liegt es am Sommer, aber Anke möchte, glaube ich, heute aus allem Sangria machen.
Ja.
Also ich finde...
Ich mache mal Schorle. Können wir nicht mal Weinschorle?
Ich versuche es mal positiv zu formulieren. Also... Ich finde ihn für das Wetter eigentlich ganz gut. Also ich finde,
ja, das sagen, genau, er ist recht leicht.
Er ist jetzt nicht super.
Also ist jetzt kein Bordeaux oder so.
Nö, genau. Sondern ist eher so in die leichtere Kategorie einzuordnen. Ja. Finde ich gar nicht mal. Also ich meine, er wäre gern schwerer und packt es aber irgendwie.
Ja. Das kann sein, ja. So ja. fühlt sich's fast an.
Also jo. Ich finde der erste ist, glaube ich, von der Farbe auch ein bisschen dunkler.
Ja, ja. Ein bisschen rostroter vielleicht. Ja. Der ist jetzt schon sehr kirschig.
Ja.
Mhm. Ja, wobei die sind alle drei sind irgendwie nah beieinander. Ja, also ich meine, die sind ziemlich nah beieinander farblich.
Vielleicht haben wir alle perfekte Sommerweine mitgebracht.
Oh. Ja. Gut, schauen wir weiter. Okay.
Bin ich schon wieder dran?
Dann ziehen wir doch weiter. Wir machen jetzt die Kurve in die Längsseite. Wir haben jetzt die eine Querseite bearbeitet. Jetzt die Längsseite biegen wir ab. Und gehen zu Saal 5, glaube ich.
Ich habe mir die Nummer nicht gemerkt. Aber wenn es Saal 5 ist, hängt da mein Lieblingsbild aus der ganzen Pinakothek. Von dem Bild bin ich auch nicht abgewichen. Das hing auch jahrelang als Kunstwort bei mir in der Küche. Das ist von Lorenzo Lotto, die mystische Vermählung der heiligen Katharina. Lorenzo Lotto hat gelebt von 1480 bis 1556 oder 57. Das Bild ist von 1505 bis 1508, also das ist ein relativ junger Mann gemalt. Lotto ist so ein bisschen eine Wiederentdeckung, genau wie Memling übrigens. Memling ist eigentlich auch erst seit dem 19. Jahrhundert wieder irgendwie en vogue. Und Lotto ist halt zu Lebzeiten immer von Tizian überstrahlt worden. Also da haben die Tizians sehr gekauft und er war so, naja, gut. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert gab es dann die erste grundlegende Veröffentlichung eines Kunsthistorikers und das Publikum hat ihn quasi erst Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Zum Beispiel, oh, guck mal, ein schöner italienischer Renaissance-Maler, wie niedlich. Und so finde ich, sieht Lotto auch aus, jedenfalls dieses Frühwerk von ihm. Also es ist einfach, es ist wirklich hübsch. Ich weiß nicht warum, aber als ich das erste Mal in der alten Pinakothek war, war das Bild, vor dem ich am längsten rumgestanden habe. Ich kannte den Maler nicht, ich wusste nicht, was die mystische Vermählung der heiligen Katharina ist. Ich musste doch ehrlich gesagt jetzt nochmal nachlesen, weil ich es immer wieder vergesse. Aber ich finde dieses Bild einfach wunderschön. Es hat so eine, ich meine, du siehst halt die Maria und die heilige Katharina, der das Jesuskind einen Ehering ansteckt. Oh, weil die Katharina hat sich gesagt, sie möchte nur heiraten, wenn sie jemanden findet, der ihr in, ich glaube, Intellekt, Reichtum und noch irgendwas, Schönheit, keine Ahnung, ebenbürtig ist. Und dann hat halt irgendein Eremit, den sieht man rechts im Bild, ihr gesagt, dann heirate doch den Jesus. Dann werd doch einfach gläubig. Und das hat sie dann gemacht. Schöne Geschichte. Was ich an dem Bild so mag, ist einmal der Aufbau, also das ist halt wirklich diese Figurengruppe, die für mich sehr, sehr innig aussieht. Du hast die Maria, die Katharina und das Jesuskind. Sie sind sich alle einander zugeneigt. Die Maria hat die Hände einmal auf dem Jesuskind und einmal auf der Schulter von der Katharina. Also es hat einfach so etwas sehr, eben was Inniges. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Es sieht sehr poetisch aus, sehr zärtlich. Ich mag diesen grünen Vorhang. Auch den habe ich jetzt zum ersten Mal nachgelesen. Also mir ist schon klar, dass das schon länger ein Gestaltungsmerkmal war. Aber ich hatte jetzt gestern erst ein Buch über Lotto in der Hand, wo noch andere Werke von ihm aus dieser Schaffenszeit gezeigt wurden und die haben alle diesen komischen Vorhang. Also er hatte zu der Zeit einfach diesen Tick, ich male irgendwo einen grünen Vorhang in die Landschaft und man kann halt daneben was sehen oder darüber. Und hier ist es jetzt halt, da ist halt nebenbei die Landschaft zu sehen, die übrigens längst nicht so fein gestaltet ist wie die Figuren.
Wobei aber zumindest links unten, glaube ich, irgendeine Reiterfigur oder zumindest ein Pferd zu sehen ist.
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet.
Doch,
fällt mir jetzt erst auf.
Ja.
Ich habe noch nie hingeguckt.
Also ich meine, ich glaube, man sieht vielleicht sogar einen Mond hinter den Wolken. Also es mag vielleicht bei anderen in den Details vielleicht stärker ausgearbeitet sein, aber ist nicht ganz ohne.
Mir also egal, habe ich noch nie hingeguckt.
Also ich finde auch, wenn das Gewand der heiligen Katharina fällt eigentlich auch ganz spannend. Also das war alles andere als trivial, das so abzubilden.
Die Maria oder die Katharina?
Katharina.
Die linke?
Ja.
Echt? Okay.
Ja. Also schau dir mal den Ärmel an.
Ja, das stimmt.
Also ich finde es eigentlich auch eine ganz spannende Komposition, weil die Maria hält so sprichwörtlich die Hand drauf irgendwie und schwebt so ein bisschen über den Dingen. Und ich gehe davon aus, der rechts ist der Eremit, der...
Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ja.
Der sozusagen zu der Vermählung riet.
Genau.
Also ich finde, der so ein bisschen so reinlugt. Also ich finde es eigentlich eine ganz spannende Komposition. Ne?
Also er hat das Motiv auch noch in seinem Leben mehrfach gemalt und die anderen waren... hatte ich, wie gesagt, auch erst gestern in einem Buch entdeckt, weitaus expressiver, also viel manieristischer und viel überkaniedelter. Und das ist eigentlich so das erste Mal, dass er dieses Motiv gemalt hat. Und da hat es einfach noch diese Ruhe. Also das ist auch so ein Bild gerade, also es hängt in dem Italienersaal, der eigentlich generell, finde ich, schon recht ruhig ist. Aber das dieses Bild zieht mich jedes Mal so an. Ich stehe da immer meditierend davor. Also ich kann mich auch an der Katharina nicht satt sehen. Also ihre Frisur ist wahnsinnig aufwendig gestaltet. Sie trägt einen Armreif, eine Kette, Ohrringe. Sie hat auf der Schulter so eine Schleife. Also man hat allein bei ihr irrsinnig viel zu gucken. Und ihr gegenüber oder über ihr thront dann eben diese ganz schlichte Maria, die irgendwie nicht mal eine großartig kunstvoll gefaltete Haube hat oder so. Die Farben finde ich wunderschön. Also das irrsinnig viele Farben, obwohl eigentlich so ein kleiner Raum ist. Aber es ist kaum wirklich Grundtöne. Also es ist einmal das rote Gewand. Und eben das Grün natürlich, aber es sind ganz viele changierende Farbverläufe drin. Es ist so schön. Das Fiese ist, die Leinwand ist irgendwie geknickt. Das ist mir jetzt auch erst zum ersten Mal aufgefallen, als ich davor gestanden habe. Irgendwie war das Ding wahrscheinlich mal gerollt, bevor es wieder in den Rahmen gekommen ist. Und deswegen ist es nicht ganz eben und es spiegelt alles so ein bisschen blöd, aber trotzdem. Ach, ich kann zu dem Bild nicht wirklich was Kunsthistorisches sagen, einfach nur, ich finde es wunderschön. Und ich finde es auch völlig okay, dass man vor irgendwelchen Bildern steht und einfach sagt, die sehen voll hübsch aus und das reicht dann auch.
Ja, es hat eine tolle Farbigkeit auf jeden Fall.
Ich finde es auch spannend mit dem Tuch. Also das ist irgendwie, das könnte man eigentlich meinen, Ja, ich weiß es gar nicht. Also wenn das jetzt sozusagen zu einer Zeit gemalt worden wäre, als die Fotografie schon im Kommen war, dann könnte man irgendwie sagen, okay, das ist so eine Referenz auf so ein Atelier irgendwie, aber also wobei. Ja.
Ich glaube, ich habe das in flämischen Bildern mal geguckt. Da ist halt wirklich, da ist es bewusst als Gestaltungselement, dahinter verbirgt sich irgendwas, da passiert irgendwas in den niederländischen Bürgerhäusern und davor findet zwar eigentlich das statt, worum es in diesem Bild geht, aber man weiß, dahinter ist noch ein zweiter Hintergrund. Ich glaube, das ist hier nicht. Ich glaube, hier ist es wirklich einfach nur, es sieht toll aus. Mhm. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich valide. Ich habe keine Ahnung von alten Bildern. But it's so pretty. Okay.
Ja, also es ist ja auch so, also eine Korrektur möchte ich noch, aber es gibt zwei Italiener Säle.
Stimmt, der erste ist der ganze Raphael. Oh,
genau, ich würde nämlich, wenn ihr nicht, wenn wir im Lotto jetzt soweit fertig sind, würde ich nämlich gerne einen Raum zurückgehen. Wie Anke schon erwähnt hat, eigentlich ein toller Saal. Da hängen drei Raphaels, die wunderbare Madonna Tempi, die auch immer gerne beworben wird von den Pinakotheken.
Und ein total langweiliger Leonardo da Vinci.
Ja, genau.
Vor dem alle stehen, weil Leonardo da Vinci drunter steht.
Nein, das Lustige ist, also ich war an einem Sonntag, wo es wirklich rammelvoll war, war ich da. Und vorm Da Vinci stand keine Sau. Yes. Niemand, weil es keiner blickt.
Und ja, also die Beschriftungen sind eigentlich nämlich relativ dezent. Mhm. Und bei mir war es so, als ich bei meinem ersten Wiederbesuch nach der Eröffnung war, da war irgendwie gerade eine Reisegruppe davor und dachte mir so, dann ging ich noch ein zweites Mal und wollte mir eigentlich den Da Vinci angucken. Und bin dann plötzlich, also erstens bei den, da hängen auch dann auch in der Ecke hängen auch noch zwei Fra Filippo Lippis, die toll sind.
Ja, die sind cool.
Und dann bin ich aber in der Ecke hängen geblieben von einem Bild, von einem Künstler, der mir also vor zwei Wochen unbekannt war, und zwar Luca Signorelli, also auch eine Maria mit dem Kinde. Aber ich bin dran hängen geblieben, weil ich es eine ungewöhnliche Darstellung fand für das Sujet Maria mit dem Kinde. Und also erstens beginnt es damit, das ist ein sogenanntes, gut, habe ich jetzt auch mir angelesen, das wusste ich vorher nicht, ein Tondo, also ein Rundbild. Und bei den Rundbildern ist es oft so, dass die Komposition so ein bisschen die kreisförmige Form des Holzes, also die geometrische Form ein bisschen aufnimmt, aber er hat eine sehr vertikale und horizontale Komposition gewählt. Und was mir sofort aufgefallen ist, dass diese Maria aus irgendeinem Grund die Farben Rot, Gelb und Grün trägt und kein Blau. Und in dem ganzen Saal 4, bei den ganzen Raphaels, bei den ganzen anderen, jede Madonna ist blau. Und da bin ich halt einfach dran hängen geblieben, so, was ist denn da los? Dann bin ich drüber gestolpert, also im Hintergrund sitzt eine Figur, die es gibt auch oft Bilder mit Maria, mit dem Jesuskind und Johannes der Täufer taucht noch auf. Da sitzt aber eine Figur, die sich gerade also in den Sandale anzieht oder auszieht, und hat mich dann Anke dankbar, weil es auch aufmerksam macht, dass es eine antike Figur, also der sogenannte Dornauszieher, also dass der das genau nachmacht.
In den Vatikanischen Museen.
Ja. Also ich bin halt über mehrere Sachen gestolpert, die ich einfach ungewöhnlich fand, also für dieses Bild. Also auch, ich meine, das Jesuskind, also ich habe es für mich in Anführungszeichen als Tresen-Jesus bezeichnet. Also das Jesuskind steht mit überschlagenen Beinen, lehnt neben der Maria, die von oben herunterschaut und anbetet, und relativ lässigen Blick nach oben.
Hey, Babe,
das ist mir aufgefallen, also da ist eine Spannung drin, also das ist nicht so eine Seligkeit, also es ist schon so ein bisschen knistern.
Ja, nee.
Was denn, also eben, und also meine Interpretation tatsächlich ist, ich habe mir noch ein paar andere, also wenn man auch gerade so Bilder am Kreuz anschaut, taucht ja immer die Figur der Maria Magdalena, die ja auch eine Jüngerin oder von Jesus war und auch eben als er tot war, die hat oft ähnliche Kleidung an. Also ich hab für mich selber spekuliert, dass es eventuell, dass da als nicht die Gottesmutter Maria ist gemeint ist, sondern vielleicht Maria Magdalena, was eben auch das Anbeten, also sie, die ihm ja gefolgt ist.
Die mit Jesus flirtet, die hatten auch was miteinander.
Ja, also das also das habe ich mir so im Nachhinein so ein bisschen gedacht. Alles natürlich Spekulation, nicht kunsthistorisch belegt, aber und auch der Dornauszieher hatte ich dann irgendwo bei meiner Recherche entdeckt. Es gibt wohl die Interpretation, also ich weiß nicht, inwiefern sie generell gültig ist, dass die Figur des Dornauszieher, also wie sie Stachel aus dem Fleisch zieht, im Mittelalter als Verweis auf die Erbsünde, der Entledigung der Sünde.
Wir sind nicht mehr im Mittelalter.
Ja, aber wenn jemand in der Renaissance malt, dann ist er sich doch dieser Sachen bewusst.
Ja, klar.
Ja, aber
ich glaube ja immer noch, dass viele Kunstzeuge da sagen, hey, wir machen da eine hübsche Theorie zu, keine Ahnung. Was ich an dem Bild so spannend finde, ist, ich finde die Landschaft ist hier nicht so idyllisch, italienisch, irgendwie zypressenmäßig, sondern ich finde, das sieht aus wie eine Marslandschaft. Es ist irgendwie schroff und kalt und dieser Leerraum über dem Theken-Jesus und der Maria Magdalena oder der Maria, wer auch immer sie jetzt sein mag, also das ist auch so unausgefüllt, also hätte man einfach noch mehr aus dem Platz machen können. Rechts hat er ja versucht, diese Rundung ein bisschen einzuarbeiten mit diesen Felsen und eben der Schulter des in Anführungsstrichen Dornauszieher und links versackt das irgendwie so. Also ich finde dieses Bild wirklich eher melancholisch und deprimierend, als irgendwie, oh, eine Madonna.
Ja, aber eben, und wie gesagt, deswegen finde ich, fällt es halt raus, wenn du in so einem Raum bist mit Filippo Lippi und selbst der Da Vinci, da ist ja noch irgendwas, also auch wenn man jetzt im Vergleich zu den anderen, aber wenn du ihm gegenüber sind, den ganzen Raphael, mit wirklich vergeistigten und so zarten, zärtlichen und liebevollen Madonna, und dann hast du dieses Bild, was einfach rausfällt. Und ich bin einfach daran hängen geblieben, weil ich mir ich hatte Botticelli geguckt und alles und bla, und dann stand ich so davor so, das ist anders. Ja. Und ich konnte in dem Moment echt nicht sagen, warum. Und dann habe ich mich, das hat mich dann gereizt, mich länger damit zu beschäftigen. Und so habe ich jetzt einen Künstler für mich entdeckt, den ich vorher nicht kannte. Ein Bild, an dem ich wahrscheinlich hunderte Male vorbeigerannt bin. Und damit habe ich mich jetzt 3, 4, 5 Stunden beschäftigt, weil mich nicht losgelassen hat, warum das denn anders ist. Und das ist eben auch etwas, was ich also gerne... oder gerne vermitteln möchte, dass es zumindest mir Spaß macht, einfach mal, also dieses links und rechts gucken oder gern einfach mal an was hängen bleiben und sich fragen, warum man das jetzt komisch oder anders oder interessant findet. Das macht, also mir macht das sehr Spaß.
Was man mit moderner Kunst ja eigentlich auch macht. Also ich meine, so gehen wir ja hier mal durch Museen. Wir gucken, an was bleiben wir hängen, was interessiert uns irgendwie, was fasziniert uns, was zieht uns in dieses Bild rein. Und bei den alten Bildern geht man immer vorbei und denkt sich, ja gut, irgendwie Jesus-Kram. Aber auch da gibt es einfach noch so viel zu entdecken, weil eben nicht jeder Jesus gleich aussieht. Und der hier ist jetzt wirklich echt eine Sonderleistung.
Und wobei jetzt bei dem Bild, in der Online-Sammlung ist es ohne Rahmen dargestellt. Ich finde der Goldrahmen im Museum, der gibt dem Ganzen schon nochmal was Geschlosseneres.
Ja, dann sieht es auch nicht mehr so deprimierend aus.
Ist schön gearbeitet.
Ja. Also, ich weiß nicht, es lohnt sich, links vom Da Vinci zu gucken.
Vielleicht habe ich es verpasst, haben wir über den Mann im Hintergrund was gesagt schon?
Über den Dornauszieher?
Genau,
den
Dornauszieher. Ja, okay, gut. Ich habe auf die antike Herkunft verwiesen. Genau. Eben auch eben ungewöhnlich, also weil es ganz klar keine Heiligenfigur ist, die halt oft vorkommen in solchen Bildern.
Gut.
Ja, aber ein schönes Bild, was total rausfällt, ja.
Ja. Und dass sich's lohnt, zweimal hinzugucken, weil man dann auch Unterschiede sieht. Madonna ein Kind ist nicht offensichtlich nicht gleich Madonna ein Kind. Nee. Vielleicht kurze Erwähnung, zum Beispiel der Frau Filippo Lippi daneben, wenn ihr euch den anguckt, das ist so ein richtig hübsches Baby, was nach der Mutter verlangt.
Ich weiß nicht, ob es hübsch ist, aber ich finde auch den Frau Filippo Lippi finde ich super faszinierend, weil er so ich finde, man hat fast mehr Linien als Malerei. Also er ist so fast farblos.
Ja.
Ich finde, er sieht irrsinnig modern aus. Ich mag den auch sehr gerne. Generell ist der Italiener Saal ja sowieso total kuschelig. Vielleicht bis auf den Theken-Jesus.
Ja.
Den Begriff übernehme ich jetzt.
Wobei, ich glaube, hatte ich Tresen-Jesus gesagt, oder?
Ja. Okay, gut, passt auch.
Ja, aber ja, Theken-Jesus, Tresen-Jesus. Anyway, here's Wonderwall.
Genau.
genau.
So maybe.
Ja.
You're gonna be the one that thinks me. Okay, weiter.
Genau, also, und ich wollte noch
keine Überleitung.
Überleitung.
Nee. Nee, aber wolltest du noch was zum Signorelli sagen oder zum Motto, oder?
Gleich nächstes Bild, zack, zack, wir haben keine Zeit.
Wir haben doch keine Zeit. Nee, also wir können, eine Überleitung fehlt mir jetzt.
Ja, Quatsch, mach.
Aber ich wollte was zum, Adam Elsheimer. Das Bild heißt Die Flucht nach Ägypten sagen. Adam Elsheimer hat gelebt von 1578 bis 1610. Das Bild hat er ein Jahr vor seinem Tod, also ja, 1609 gemalt. Und da ist zu sehen, die heilige Familie auf der Flucht vor Herodes nach eben, wie der Titel sagt, Ägypten. Es ist eine sternenklare Nacht. Der Mond ist zu sehen. Und links von der heiligen Familie sind irgendwelche Bauern, die sich da irgendein Feuer machen.
Sind das nicht schon die Hirten vielleicht?
Vielleicht sind es die Hirten, ich war mir nicht so richtig sicher.
Aber die Hirten kommen doch vorher vor. Die Hirten sind noch...
Ach, da ist die Familie ja schon eine Familie. Bullshit, ja. Was rede ich? Ja, ja, klar,
natürlich. Also ich dachte es mehr sozusagen, ja. ich habe es mehr so gesehen, dass das nochmal ein Verweis ist, wie verloren die eigentlich sind. Weil sozusagen, es gibt Leute, die können quasi... die ganz offen ihrem normalen Leben nachgehen und Feuer machen, was natürlich, Feuer erregt natürlich Aufmerksamkeit. Die Bauern muss das nicht kümmern, aber die heilige Familie so ganz eng zusammen mit nur einem kleinen Licht, das man sie halt auf den Bildern auch sehen kann. Ich habe das Bild gewählt, weil es mich auf mindestens zwei Hinblicken stark beeindruckt hat. Zum einen, weil es das Thema Flucht thematisiert, ein Thema, das uns aktuell und auch in den letzten Jahren alle, denke ich, beschäftigt hat und auch noch beschäftigen wird. Weil man halt sieht, wie das auch sozusagen die angeblich ein christliches Weltbild haben, da eigentlich vielleicht sich auf ihre Wurzeln rückbesinnen sollten, weil es dem Jesus auch so ging. Und das andere ist, weil es mutmaßlich das erste Bild ist, was auf Beobachtungen basiert, die mit einem zu dieser Zeit erst erfundenen Fernrohr basieren. Also man sieht den Sternenhimmel sehr klar.
Man sieht, glaube ich, auch die Milchstraße.
Genau, man sieht die Milchstraße, geht davon aus. Das ist der ja. Was so links so rein, ja. reinschwebt. Ja. Die Milchstraße. Man sieht auch, wenn man ganz genau rangeht, einzelne Krater auf dem Mond. Wow. Und das finde ich super faszinierend, weil das auch so ein total moderner Gesichtspunkt ist, ja? Dass ein Maler modernste Technik nutzt, um da den Sternenhimmel, so wie er sich dargestellt hat, einfach abzubilden. Und für mich dann auch in irgendeiner Weise, und das ist jetzt ein weiter Sprung, so ein Vorläufer vielleicht zur Sternennacht, ja, von Van Gogh, der das dann auf seine Weise dann irgendwie dann darstellt, aber auch wissenschaftlich korrekt, wenn man das dann macht.
Aber das ist ja der Punkt, ich glaube, jeder darf sich da seine eigenen Verbindungen denken. Mhm. Also jeder, es gibt da keine falschen Assoziationen. Also es gibt natürlich Sachen, die sich eher belegen lassen oder nicht, aber wenn sich selber im eigenen Kopf da eine Linie ergibt, dann ist das für einen selber schon richtig und okay. Und wenn man diese Assoziationen hat, das ist vielleicht auch wichtig. Dafür sollte man sich eben nicht keine Angst haben, so oh Gott, die anderen wissen viel mehr und...
Ich denke bestimmt was Falsches bei
dir. Ja, Welt. Aber die Linie darf man ziehen. Ja. Und was an dem Elsheimer auch schön ist, was man sieht, also was ein bisschen später passiert, was bei Rembrandt auch oft passiert, ist zum Beispiel eben in der Komposition, dass das Bild oft sehr dunkel gemalt wird, dann quasi, also beim von der Weiden zum Beispiel, der ist gleich hell ausgeleuchtet. Da ist alles hell ausgeleuchtet, alles kann man wirklich in alle Details sehen. Während hier schon eben so ein bisschen mit Licht und mit Highlights gearbeitet wird. Wie gesagt, es gibt eine Lichtquelle, die Aufmerksamkeit zieht, es gibt die Dunkelheit. Und dann gibt es eben den Fokus auf die heilige Familie und den Mond. Also es gibt so Bereiche, die sind ausgeleuchtet.
Drei Lichtquellen,
wie zum Spot. Also dass das auch die Aufmerksamkeit zieht, so, das sind jetzt die wichtigen Punkte, während eben in den älteren Bildern, da war quasi alles, also da war was zumindest von der Beleuchtung her gleichgestellt. Und dann, man musste sich's anders ausdenken. Also das sieht man hier auch toll, wie es den Fokus zieht. Und
genau, wir haben eigentlich vier Lichtquellen sozusagen. Mhm. Einmal die Bauern, die heilige Familie, die Reflexion des Mondes und dann quasi die obere Bildhälfte, quasi Mond und Sternenhimmel, dann als der heimliche Star in Anführungszeichen des Bildes.
Ja. Und das ist auch toll, weil es auch wirklich wieder ein kleines Bild ist. Das sind in diesen Seitenkabinetten, die entlang der langen Flucht da laufen. Also das gerne mal reingucken. Da gibt es halt, also, und das ist, ich lese es jetzt gerade auf der Website nach, das ist 30 auf 40 Zentimeter. Ja, und das hängt da so in der Ecke und man kommt da so lang und man sieht das und es zieht sofort Aufmerksamkeit. Also, ja. Das, und dann, trotz des kleinen Formats, eben dieses enorme Detail, was der Flo da gerade ausgearbeitet hat, das ist schon super.
Also ich glaube, er hat aber auch das meiste aus dem kleinen Format rausgeholt, eben durch diese eindeutige Diagonale im Bild. Also du hast eben diese dunkle untere linke Hälfte und dann eben den weiten, hohen, fast hellen Sternenhimmel auf der rechten oberen Seite. Also ich finde diese Diagonale so faszinierend. Und was ich nochmal zu den Bauern sagen wollte, weswegen ich auf Hirten gekommen bin, da steht halt schon wie ein Ochse. Die heilige Familie reitet auf dem Esel und wir haben links wieder den Ochsen. Also du hattest sofort wieder diese...
Ja, natürlich.
So ich finde an dem Bild auch spannend, dass es irgendwie quasi, also für mich sind es fast drei Bilder. Wir haben irgendwie links quasi so ein Genrebild, wir haben eine Bauerndarstellung, wir haben in der Mitte dann das religiöse Bild, die heilige Familie und rechts haben wir eine absolut wunderschöne Landschaft. Also ganz fein ausgearbeitete Bäume, eben mit dem Mond, der Spiegelung des Mondes im Wasser. Also es ist wirklich... Das ist auch wieder so ein Bild, wo man ewig davor stehen kann und immer wieder was Neues findet. Weil man einfach so viele Sachen hat, auf die man sich konzentrieren kann.
Das ist fast schon, wenn man jetzt die Person wegnimmt, wäre es ja fast schon so eine romantische Darstellung.
Ja.
Nee, das also ist, ich finde es noch nicht ganz so schwülstig wie die Franzosen, die dann ein bisschen später kommen, aber das geht schon in die Ecke.
Ja. Nein, das ist eine ganz tolle Arbeit auch. Ja. Und
ach.
Ja, also es lohnt sich immer links und rechts zu gucken und man darf überall hängen bleiben. Wichtig ist, man muss gar nichts, aber wenn man da hängen bleibt, darf man sich damit beschäftigen und fragen, warum man es toll findet. Und das können die unterschiedlichsten Dinger sein. Das ist das Schöne daran.
Wir nehmen unser Fazit, glaube ich, schon fünfmal vorweg. Aber egal. Ich teste gerade nochmal Wein 1 und 2.
Also mein Wein 2 scheint mir im wahrsten Sinne des Wortes, also mit dem werde ich jetzt so langsam warm. Ja.
Aber immer noch recht flach.
Flache.
Also angenehm. Der riecht dann überhaupt nichts. Ich glaube, es riecht wirklich, es liegt an diesen großen Gläsern, dass ich nichts rieche.
Nee, das kannst du nicht sagen.
Nee. Aber das ist sowieso das richtige Stichwort, weil jetzt sind wir mit der zweiten Runde von Bildern durch. Da könnten wir doch gleich mal das andere große Glas probieren und den dritten Wein und dann dieser Frage nachgehen, ob Ankes These da stimmt.
Ich finde, der zweite Wein ist aber... Ich habe eine Fliege in meinem ersten Wein. So, jetzt. Tut mir leid, Schatz. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tod. Ich finde, der zweite kommt aber jetzt so allmählich. Ich finde, der wird jetzt ein bisschen griffiger.
Genau, der wird griffiger. Der
ein bisschen mehr Körper. Das macht der dritte.
Der Einser ist so ein bisschen...
Der Einser hat sich nicht groß verändert. Find ich immer noch...
Ja.
Also jetzt ein bisschen... Nicht aber jetzt so scharf. Aber jetzt definitiv viel Kirsch beim zweiten Wein.
Ja. So, jetzt... Riechen wir mal in die drei.
Okay, gut, fein. Das liegt nicht am Glas, dass ich nichts rieche, weil vom dritten riecht man ziemlich viel.
Ja, der ist aber
erdig.
Ja, aber auch ein bisschen
ist das so? Ich kenne das quasi so.
Kirsche, da ist irgendwie was Süßes drin. Also ich finde ihn eindeutig süßer als die anderen.
Ja. Also er hat auch echt, also ich hätte gesagt...
Diabetes in Bottle.
So eine, ich hätte gesagt, er hat so eine Schärfe irgendwie.
Echt, ich finde ihn ganz super schmelzig. Ich finde, der riecht fast wie ein Weißer. Ich bin jetzt bei 40.
Hä?
Haben wir den gleichen Wein?
Du hast doch eingegossen.
Mhm. Also dafür kann ich gleich vorbei. Ich nehme jetzt mal einen Schluck.
Also ich hab so irgendwie Bauernhof-Assoziationen.
Wenn ich den blind getrunken hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Weißer. Ganz ehrlich. Ich finde den super pfirsichig. Und sehr lieblich.
Also die Nase finde ich... Im Mund ist der richtig so also, nett. Also,
den hätte ich, glaube ich, gerne ein bisschen kälter.
Also mich lässt er gerade so ein bisschen ratlos zurück, weil der riecht, also für mich riecht er, hat so eine gewisse Schärfe und dann aber im Mund ist er ziemlich rund und
also,
ziemlich weich.
Also ich hatte tatsächlich so einen Stallgeruch-Assoziationen.
Und irgendwie... Ja? Jetzt im Mund, also es schmeckt nicht nach Pfirsich, aber so ein, wie so eine Pfirsichhaut.
So ein Pflaum irgendwie, keine Ahnung.
Zwetschge. Ja,
also so ein ich finde, der riecht total wie ein Roter und der schmeckt überhaupt nicht danach. Das ist jetzt die verallgemeinerndste Aussage ever. Ist so ungefähr wie, oh, Kunst, viele Bilder. Okay, die Nase ist echt anstrengend.
Hm.
Oh Gott, wir müssen diese Stille schneiden.
Ja, vielleicht ist einfach... Also,
komplexer. Mann.
Vielleicht ist einfach zu warm.
Zu anstrengend. Ja, ja. Ideen hätte ich echt gerne Eiswürfel. Ah.
Ja. Aber das ist irgendwie... Also ich,
der 3 ist aber geil. Aber das, also,
der 3 schön rund.
Ja.
Der 3 schön
also, rund. Also 2 und 3 sollten ungefähr dieselbe Temperatur haben, weil die aus dem Kühlschrank raus... Ich weiß nicht,
Ja, trotzdem. Ja. Ich glaube, dem 3er würde es echt gut tun, wenn wir noch... Egal, stellen wir nach dem Podcast nochmal rein. Aber auf jeden Fall spannendes Ding.
Ja. Und vor allem, der bleibt sehr lange am Gaumen, merke ich gerade.
Das merke ich auch gerade.
Der hat...
der Pflaumen geht nicht weg.
Ja. Der hat da viel Struktur.
Ups.
Ja, da haben wir uns so...
Ja.
Mit den Weinen? Hm. Ja. Also, das ist super. Interessant.
oh Gott. Keine Zeit.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen weitergehen.
Letzte Runde.
Anke?
Ja.
Ja.
Jetzt kommt das Bild, das mir ehrlich gesagt zum ersten Mal aufgefallen ist, als ich letztes Jahr, als noch renoviert wurde, mit meinem Papa in der alten Pinakothek war. Den hatte ich halt gefragt, in welches Museum er möchte. Und er wollte halt die alten Bilder sehen. So Rembrandt, was Schönes halt. Und damals hing halt alles wild durcheinander und ich wusste nicht, wo das schöne Dürer-Porträt ist und der Kolumba-Altar war nicht zu sehen, was ich der Pinakothek sehr übel genommen habe. Und dann sind wir einfach so durch die Räume gerannt und ich habe einfach versucht, ihm irgendwas, was mir spontan aufgefallen ist, zu zeigen, einfach um meinen Vater, der mit Kunst überhaupt nichts zu tun hat, einfach zu zeigen, worauf man gucken kann, wenn man auf Bilder guckt. Und da ist mir ein Bild aufgefallen, das aus 4 Einzelteilen besteht, von einem Herrn, von dem ich noch nie gehört habe und ich ahne, dass ich ihn falsch ausspreche, Melchior de Hondecoeter. Der Mann hat gelebt 1636 bis 1695 und die 4 Bilder sind von 1671 bis 80. Das ist das goldene Zeitalter der Niederlande. Die Ostindien-Kompanie wurde 1602 gegründet, die, wie ja bekanntermaßen, die Niederlande recht reich gemacht haben. Es hat sich sehr schnell eine wohlhabende Mittelschicht rausgebildet, die sich jetzt leisten konnte, A, in großen repräsentativen Häusern zu wohnen und diese Häuser auch mit Bildern auszuschmücken. Es gibt in Amsterdam noch mehrere dieser Häuser, zum Beispiel das Museum van Loon, das ist von 1672, ist heute zu besichtigen, ist ganz toll. Da ist halt jeder Raum in einer bestimmten Art gestaltet. Also das Geschirr passt zu den Möbeln und die Tapete und die Vorhänge und natürlich eben auch die Bilder an den Wänden. Und eines dieser solchen Bilder sind diese 4 Bilder, die ich jetzt vorstelle, deren Titel ich mir peinlicherweise nicht gemerkt habe. Vogelpark mit Ansicht des Landsitzes Drimont ist der linke Flügel, das sollte reichen. Ich verlinke das, wie gesagt, im Blog.
Bildnis von 3 Kindern.
Genau, also der Witz an der Sache ist einfach, wie gesagt, es sind 4 Bilder, die sind insgesamt 13 Meter lang. Es hängt in der Pinakothek nicht ganz auf Augenhöhe, sondern eine Etage drüber. Man muss also relativ weit nach oben gucken. Und wenn man den rechten und den linken Bildflügel vergleichen möchte, rennt man immer wie ein Idiot quer durch den ganzen Saal, was wahrscheinlich ein großer Spaß für die Aufseher ist. Aber also ich habe zum ersten Mal länger drauf geguckt und ich war wirklich dauernd am Hin- und Herrennen wie so ein Idiot. Und der hängt auch ausgerechnet, glaube ich, jetzt in dem Raum, wo gerade der wäre mehr als Leiger, aber ist wohl natürlich dauernd, wo dauernd Leute rumstehen und man...
Saal 9.
Genau, man stellt halt dann dieses, Entschuldigung, darf ich mal durch? Ich muss zu dem linken Bild rein. Na gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte dieses Bild vorstellen, weil ich eben erklären wollte, dass man eben nicht Kunstgeschichte studiert haben muss oder sich seit 15 Jahren damit beschäftigen muss, sondern man kann ohne jede Vorkenntnis in Museen gehen und einfach mal gucken. Was ich an diesen 4 Bildern so spannend finde, ist halt, dass das linke Bild zeigt halt eine Villa, also diesen Landsitz, wie der Titel schon sagt. Man sieht einen Baum in links und rechts einen Architekturteil, das sieht aus wie so ein kleines, wie so ein Tempelstück. Dann das zweite Bild zeigt halt lauter Kinder mit exotischen Vögeln. Das dritte Bild, ich muss jetzt selber mal hier ein bisschen rumscrollen auf meiner Webseite. Wo ist das dritte Bild? Wo ist das dritte Bild? Da geht die Landschaft weiter. Also wir haben wieder Bäume, wir haben Felsen im Hintergrund, wir haben wieder exotische Vögel. Und das vierte Bild ist dann wieder die Architektur aus dem ersten Bild. Aha, da sieht man nämlich sofort, das sieht auch wirklich jeder Idiot. Aha, eine Klammer, oh mein Gott. Das Ding im ersten Bild hört im vierten Bild auf. Das ist irrsinnig. Hondecoeter war bekannt für seine Vögel. Also eigentlich müsste ich mich mehr mit den Vögeln beschäftigen. Die waren mir aber ehrlich gesagt herzlich egal. Also was so toll an ihm ist, dass er diese Vögel wirklich kannte. Also da ist auch ein Flamingo bei und ein Pfau. Also er kannte diese Viecher wirklich. Das ist bei Stillleben übrigens lustig. Einfach mal drüber nachdenken, was es eigentlich alles schon gab. Also deswegen hat man selten irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln in Stillleben, weil die gab es halt noch nicht in Europa, solche Sachen. Oder bestimmte Blumen oder Früchte. Diese Vögel gab es halt alle. Also Hondecoeter war halt jemand, der sich auf wirklich Geflügel-Stillleben spezialisiert hat. Ich habe gestern sein Werk durchgeblättert und er hat eine Menge Vögel gemalt. die waren mir, wie gesagt, in diesem Bild völlig egal. Was ich an diesen vier Bildern so toll finde, und das sieht man eben auch, wenn man keine Ahnung hat, es sieht so aus, als würde er mit diesen vier Bildern erstens die vier Jahreszeiten abbilden und zweitens einen Tag. Das linke Bild hat so einen rosigen Horizont, der Baum links ist so frühlingshaft grün, also noch nicht richtig belaubt, aber halt schon so ein bisschen, und man hat das Gefühl, die Sonne geht auf. Mhm. Beim zweiten Bild, jetzt muss ich wieder scrollen, Entschuldigung, wo ist das Bild? Genau. Das zweite Bild sieht für mich absolut sommerlich aus. Du hast halt spielende Kinder, du hast wieder die Vögel, du hast hier Hunde, du hast deutlich belaubtere Bäume, du hast einen hellen, blauen, freundlichen Himmel, viel grüne Bäume, das ist für mich eindeutig Sommer. Dann kommt das Herbstbild, das ich jetzt mal wieder nicht wiederfinde.
Ja, ja, man da sieht das durchaus ein gewisses.
Genau, Sommer und Herbst werden übrigens auch verbunden. Also der Baum, der ganz links im Herbst steht, geht rechts auf der Sommerseite weiter oder umgekehrt. Es wird schon ein bisschen dämmerig. Du siehst halt schon am rechten Bildrand, siehst du auch schon so eine leicht zerfallene Architektur. Das könnte auch wieder ein Hinweis sein auf die Architektur, die dann
im ganzen Bild rechts kommt. Oben ganz deutlich, also
genau,
wirklich auch verfärbtes
Baum,
Laub. Genau. Oder schon auch definitiv verfärbt auch das
genau, Laub. Also siehst du schon das braune Herbstlaub.
Ja.
Und dann jetzt im letzten, kein Haus hat, der baut sich auch keins.
Genau, da muss ich auch mal denken. Und dann im letzten Bild siehst du halt die gleiche Architektur wie am ersten Bild, aber eben nicht mehr so schön rosig, frisch hingemauert, sondern da sind schon Sprünge im Marmor, da sind schon Kratzer drin, die Sonne geht langsam unter, es sieht schon dämmerig aus. Ja, wenn man ganz böse argumentieren will, ist der Schwan kurz davor zu sterben. Oh mein Gott.
Sterbende Schwan.
Ja, sterbende Schwan. Es ist halt alles ein bisschen düster. Also das könnte auch schon Winter sein, da sieht auch schon fast völlig entlaubter Baum am ganz rechten Bild dran, ganz kurz noch zu sehen. Aber wie gesagt, ich hatte von diesem Mann noch nie gehört, kannte diesen Maler nicht, ich habe mich noch nie wirklich mit Landschaftsbildern beschäftigt, aber das ist so ein Bild, wo man einfach drauf guckt und wirklich ohne Vorwissen sofort irgendwas sehen kann. Und das reicht eigentlich auch schon. Tada!
Weil man
darf es. Ich muss sagen, ich finde es mit den Jahrzeiten total spannend, weil das Detail ist mir total flöten gegangen.
Ja.
Also... Ja, man sieht schon die Vegetation und alles und die Darstellung ist eine andere, aber muss ich sagen, das...
Aber jetzt bei der zweiten Betrachtung, also ich kann, kann diese Interpretation durchaus folgen. Also,
absolut.
Ja,
ja, ja, klar. Also ich sage auch nicht, dass ich nicht zustimme, im Gegenteil. Mir ist bloß nur überhaupt nicht aufgefallen. Ja.
Also ich würde es in dem Sinne auch so sagen, dass ihm nicht aufgefallen ist. Also, was ich sagen würde, ich will ja auch gar nicht widersprechen, weil ich es wirklich clever finde und das total sehen kann, was Anke da gerade aufgezeigt hat. Das finde ich. Ich glaube, ich habe das einfach gesagt, weil ich es cool finde, weil ich das vorher selber nicht gesehen habe und das jetzt und jetzt eben bei meinem nächsten Besuch mir das jetzt auch nochmal schön. Vielleicht, wenn der Vermeer wieder weg ist, dass man dann schön ungestört links und rechts laufen kann.
Ja, man muss sich halt ein bisschen durchkämpfen. Aber es geht. Wie gesagt, es hängt halt so blöd da oben, deswegen kann man wahrscheinlich auch nicht alle Details sehen.
Aber diese Bilder, glaube ich, wurden auch teilweise eben für solche Situationen gemalt. Durchaus.
Ja, aber nicht für diese extreme Raumhöhe.
Raumhöhe, aber es kann schon sein, dass es eben eher oben hing in so einem Raum.
Das hing schon eher unter der Decke als auf Raumhöhe, klar. Ja. Aber kannst du ja noch erinnern, wir waren ja zusammen im Museum von Lohm. Also die Bilder hingen da teilweise schon höher, als wir es gewöhnt sind.
Die Räume waren auch nicht niedrig.
Nee, gewesen. Aber sie sind natürlich nicht so hoch wie die Räume der Pinakothek.
Ja, das ist richtig, ja.
Okay, das war das.
Grüße
an meinen Papa. Was? Ich möchte alle grüßen, die mich kennen. Okay, ich bin durch.
Ja. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
Ja, genau.
Ja.
So, jetzt Felix.
Eigentlich, glaube ich, sollte Flo über den Räugel sprechen.
Ach stimmt.
Oh, echt? Okay. Genau, also ich möchte über...
So von Holländer zu Holländer.
Ja, von Holländer zu Holländer. Dolle Show. ich möchte über Das Schlaraffenland von Peter Bruegel, dem Älteren, sprechen. Peter Bruegel, der Ältere, hat gelebt von Geburtsdatum, nicht ganz klar, irgendwas zwischen 1525 und 1530. Gestorben ist er 1569. Ganz kurz, wir hatten vorher kurz darüber gerätselt, warum die Pinakothek hier den Bruegel ohne H schreibt. Ich habe herausgefunden, dass er sich ab 1559 selber ohne H schrieb. Und das Bild ist von 1567, also nach 1559. Deshalb passt es auch nach seiner Darstellung.
Aber das Kuriose ist, dass doch dann seine beiden Söhne sich immer noch mit H schreiben. Tja. Weil also Jan Bruegel der Ältere ist und das, Peter Bruegel der Jüngere sind ja Söhne von Peter Bruegel dem Älteren.
Vielleicht wollten sie sich abgrenzen.
Ich möchte mehr Rotwein.
Wie dem auch sei. Also zum Bild. Das führt jetzt zu weit. Das führt jetzt zu weit. Wir führen die Diskussion in irgendwelchen Fußnoten. Genau. Aber,
ich mag das Bild ja sehr gerne.
Genau, also ich will gar nicht so, also man kann sicher wahnsinnig viel zum Bild sagen. Ich will mich aber gern kurz halten, weil mich hat das Bild immer, und ich meine, ich hätte mal irgendwann in irgendeinem, vielleicht sogar in der Grundschule oder so, hätte ich mal irgendwas zuschreiben müssen. Und mich hat Peter Bruegel immer fasziniert. Ja. Und dieses Bild im Speziellen, weil das irgendwie so eine, also man hat so eine Schere zwischen Schlaraffenland, dem Begriff und der Darstellung. Weil ich finde das total erschreckend, wie da die Leute wie tot quasi und wie total erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, was es alles zu speisen und trinken gibt, da fast besinnungslos da liegen. Und es erinnert mich irgendwie dran, dass man vielleicht nicht, ein bequemes Leben ist vielleicht nicht immer das Schönste und man soll immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Man könnte es bekommen und unzufrieden sein. Und den Leuten, da geht es bestimmt nicht gut. Ich fand es insgesamt eine total spannende Darstellung, sei es das herumspringende Ei unten in der Mitte, genau.
Ja, wo das oder Messer drin steckt. Ja. Also das auch hinten
das Schwein, ja.
Das Spanferkel, ja. Das Messer wird mitgeliefert für
genau.
Unterwegs.
Kann man sich einfach also
ich hatte gestern, so ein Eis, wo das kleine Löffel dabei ist, für unterwegs zu
essen. Spanferkel to go, ja. Sozusagen. Also das.
Ich meine, es hat natürlich seinen Grund, warum die so fies aussehen, weil natürlich geht es um Völlerei und die Todsünden und das soll sein, klar, logisch. Ja. Aber trotzdem, also ich glaube, ich hatte das auch als Kind, ich glaube, es ist wahrscheinlich in irgendwelchen Grundschulbüchern drin gewesen, Schlaraffenland, weil an das Ei mit dem Messer konnte ich mich, oder ein Löffel, Messer, ne? Konnte ich mich auch erinnern, aber trotzdem, also obwohl die Leute irgendwie so platt aussehen, ich fand das trotzdem immer toll. Also die Idee, dass ich mich durch eine Grießbreimauer durchfressen
muss, genau.
Ich finde das großartig, mich hat das nie abgeschreckt. Wahrscheinlich sehe ich deshalb so aus, wie ich aussehe. Mhm. Echt, Grießbrei?
Gib
mir eine verdammte Grießbreimauer. Ich esse die jeden Tag.
Okay.
Also mich schreckt das Bild nicht ab.
Ich echt nicht?
Nee. Ja. Wieso? Die liegen da total bequem rum.
Okay, oh,
sie haben offensichtlich ein bisschen viel gegessen. Ich persönlich bin ja immer sehr fasziniert von dem Hosenlatz, von dem Pelzmantelbesitzer.
Der so leicht offen steht.
Ja, aber ich finde das halt auch so spannend, auf die Klamotten zu gucken. So, okay, es gab anscheinend noch keine Reißverschlüsse. Wer hätte es gedacht? Ja, aber das sind so Sachen, auf die man erst achtet, wenn man drüber nachdenkt.
Ja.
Ich weiß nicht.
Aber der hat zum Beispiel auch ein Buch da. Also der eine ist klar, ist das also offensichtlich ein Soldat oder jemand mit der Lanze.
Ein
Kaufmann offensichtlich.
Ja.
Ein Kaufmann mit seinem
Buch. Oder Gelehrter, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Also auf jeden Fall eher eine geistige Zunft. So.
Ja.
Ja, und vom Format her auch kein Riesenschinken. 52 auf 78 cm Öl auf Holz.
Für mich sind die Bruegels ja immer so ein bisschen die Ali mit Gutsch der Renaissance, keine Ahnung. Also es sind immer so Wimmelbilder, also auch bei den anderen Bruegels. Du hast, das sind auch diese tausend Details, wo man hingucken kann. Was?
Ja, ist was dran, ne?
Ja, wobei er jetzt, keine Ahnung, jetzt beim Blumenbruegel, Jan Bruegel, der Ältere, ist bekannt als Blumenbruegel, der war sein
ja gut, aber wenn jetzt sowas...
Er hat Blumen besonders gut gemalt.
Ja, aber ich meine sowas wie der Turmbau zu Babel oder halt die ganzen Krachtenansichten mit den tausend oder der Flug vom Ikarus, wo der Ikarus kaum zu sehen ist, weil er irgendwo unten am Bildrand abstürzt und eigentlich alle erstmal so, wo ist eigentlich
von der Ikarus... Peter Bruegel, der Ältere, ist ja auch aus der Bauernbruegel bekannt, weil er die einfachen Leute ins Zentrum seiner Bilder gerückt hat, obwohl er so ein Sujet hat wie der heilige Georg und... aber du hast immer auf irgendeinen kleinen Bauernjungen geguckt, weil der heilige Georg war immer irgendwo so anders hinkomponiert, dass man ihn fast nicht bemerkt hat. Eben. Also Bruegel war schon einer, der gesagt hat, ich möchte die einfachen Leute wirklich ins Zentrum rücken und deren Leben darstellen. Und
ja, also zur Völlerei möchte ich Wein 3 nochmal
gucken. Ja, genau. Ja. Ich bin auch gerade dabei. Ja. Der Pfirsich geht so ein bisschen weg. Jetzt wird er auch trockener, finde ich.
Jetzt ist die Nase auch genehmer. Ja.
Mhm. Aber er wird... Stimmt, der Pfirsich ist komplett weg.
Ja, aber ich finde die Nase jetzt schärfer als vorher. Vielleicht soll ich nicht immer schwenken und dann die Nase rein.
Aber
ich weiß nicht.
Jetzt hat er ein bisschen mehr Biss.
Ha. Aber das war komisch, weil das war schon das, was ich die ganze Zeit gerochen habe.
Ja.
Ja.
Aber geschmacklich eigentlich.
Mhm. Jetzt schmeckt er auch nicht mehr so wie ein Weißwein.
Aber schon noch rund.
Ja, ist immer noch sehr gefährlich. Ich muss jetzt mal die anderen.
Und der bleibt auch. Ja, der bleibt. Ich würde sagen, der bleibt am längsten von allen. Also der hat am meisten.
Also zwei ist jetzt super flach.
Jetzt halt wird, und vor allem wird er wahnsinnig trocken, wenn man direkt nach drei trinkt.
Vielleicht sollen wir mal die eins. Mhm. Okay.
Ja.
Also die eins gefällt mir nach wie vor ziemlich gut. Also ich glaube, was beim Einser so ein bisschen das Problem ist, er wäre gern komplexer, als er wirklich ist irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade so Schokolade reinkommt oder ob ich mir das einbilde.
Also ich finde, das Problem beim Einser ist, ich glaube,
ein bisschen Kakao kann ich sehen, ja. Ja, doch, also Schokolade, ja, leicht Kakao ganz vielleicht. Bisschen. Ja.
Mhm. Also im Vergleich zu den anderen.
Ja. Jetzt wollte ich noch ganz kurz euch vorstellen, dass es, es gibt nicht nur das Obergeschoss, was wir jetzt schon, also nicht mal ganz durchmessen haben. Wir sind jetzt irgendwo auf zwei Dritteln oder 75% der Länge angekommen.
Ich glaube, die Pinakothek hat 700 Bilder. Wir reden halt heute über 9.
Ja, und ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass es auch ein Erdgeschoss gibt. Und noch ein Bild vorstellen. Das ist in Saal 1. Momentan, weil die im Erdgeschoss noch ein paar Räume noch nicht fertig sind, sind die Erdgeschosssäle momentan ein bisschen versteckt zu erreichen. Man muss durch das Café Klenze, durch die Gasse ganz durch, hinten durch die Tür und dann durch die Holztür rein. Da sind die, sagen wir, die drei Säle mit altdeutscher Malerei. Ich möchte es trotzdem nahelegen. Da hängt ein Triptychon, das mir sehr gut gefällt, und zwar von der Johannesaltar von Hans Burgmeier dem Älteren. Und weil ich mir von meinen Mitstreitern hier was abgeguckt habe, würde ich sagen, Hans Burgmeier der Ältere ist geboren im Jahr 1473, das habe ich, und gestorben im Jahr 1531, also ein Zeitgenosse von Dürer.
Und Memling.
Jetzt wo ich gerade also die Info offen habe, auch eines der frühen Erwerbungen, also schon 1630 von Kurfürst Maximilian I. für die Staatsgemäldesammlungen erworben. Das Bild ist der Johannesaltar von 1518 und zeigt links den heiligen Erasmus. Das war das habe ich nachgeschaut, Erasmus von Antiochia war ein frühchristlicher Bischof. Rechts den heiligen Martin. Und in der Mitte den Evangelisten Johannes auf Patmos, wo er gerade die Offenbarung offenbart bekommt.
Ach, der Name Offenbarung.
Ja, nein, also mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, weil also dieses Bild, man sieht wirklich einen Engel oder Gottesfigur.
Und da sind wieder ganz Vögel, ganz viele Vögel.
Ja.
Das hätte dem Melchior gefallen.
Ja, und was Spannende daran ist an den Vögeln, ist das, also es sind auch Papageien dabei, also wir schreiben das Jahr 1518, die neue Welt ist relativ neu entdeckt, aber die ersten Informationen über eine neue Tierwelt, also er zeichnet Palmen, Papageien, Echsen, und sehr, sehr detailliert. Das heißt, obwohl Patmos eigentlich eine Insel in der Ägäis ist, Johannes der Evangelist war aus der Stadt Ephesus verbannt worden auf die Insel Patmos, wo er eben dann diese Offenbarung erhält. Und trotzdem eigentlich Hans Burgmeier relativ genau wusste, wo diese Insel befindet, hat er eben so eine Art neuweltliche Szene gemalt. Und also es ist sehr dramatisch. Der Johannes hat ein rotes Gewand, wie er oft in Johannes-Darstellungen hat. Und es ist wirklich dramatisch, wie er die Verkündung kurz von links oben kommt, dieser so Lichtstrahl auf ihn runter. Er notiert gerade mit. Sein Symboltier, der Adler, ist als schwarzer Adler rechts zu sehen. Mit so einer kleinen Andeutung eben im Heiligenschein über dem Kopf. Und was mir jetzt gerade zum ersten Mal auffällt,
Ich ahne, worauf du hinaus willst, weil das ist das Erste, was mir aufgefallen
ist. Das rechts ist der Dürer-Hase. Rechts unten sitzt wirklich der Hase von Dürer.
Das ist ziemlich genau im Gang. Das ist das Erste, was mir auf diesem Bild aufgefallen ist. Das ist so, ja, heiliger egal. Oh, der Dürer-Hase.
Das ist sozusagen die erste Form von Sampling.
Ja. Er erzählt einen Zeitgenossen und Kollegen. Und,
ich weiß gar nicht, von wann der Hase ist. 1510, irgendwas, keine Ahnung.
Ja, ja, aber ich meine wirklich, so, der Johannes-Althaus war 1418. Und er hat den Dürer-Hasen gesehen. Also keine Ahnung, wie sie sich kannten und wie sie zueinander standen. Aber das ist dann schon ziemlich so cool.
Hans Burgmeier. War der nicht auch aus Nürnberg?
Doch, oder wer Dürer oder
Burgmeier?
Doch, ich glaube, ja.
Burgmeier, glaube ich. Oder war der Augsburg?
Burgmeier meine ich war Augsburger.
Augsburg. Ja, gut,
Augsburg und Nürnberg ist jetzt auch
nicht so irre weit weg.
Ja,
also kann aber durchaus sein, dass sie sich kannten. Weiß ich nicht.
Aber Hans Burgmeier featuring
Albrecht Dürer. Aber du siehst auch zum Beispiel links oben siehst du so eine Art Hirschkäfer gerade im Flug. Du siehst ein Äffchen links im Bild. Also es ist eine tolle Szenerie, die er malt, aber auch eine sehr lebendige. Also der Johannes schaut so ein bisschen zwischen erschreckt und aufgewühlt oder so, noch unsicher, was ihn jetzt eigentlich erwartet, aber er schreibt schon mal mit.
Das ist wie an der Uni. Ah, ist das klausurrelevant? Ah, ich schreibe.
Ja. Nein, aber dann habe ich auch gelernt, also ich habe das auch gelernt, weil ich mich gewundert habe bei der Darstellung von diesem heiligen Erasmus, was denn das im Hintergrund sein sollte. Also das ist eine Winde, also das ist ein Symbol. Also er hatte wohl ein Martyrium erlitten und sein Darm war aufgewunden worden. Und das hätte ich gerne mit dem Symbol seiner... Der ist ja eine Winde, an der sein Darm aufgewickelt ist.
Deswegen, die heilige Katharina erkennt man ja immer auf dem Rad, auf dem sie gerädert wurde. Und dann gibt es noch den, der gegrillt wurde. Wer war das nochmal?
Das weiß ich nicht. Den heiligen Sebastian kann ich ja merken.
Der ist
weil
der mit den Pfeilen.
Der ist der mit den Pfeilen.
Genau. Und also auch das ist so eine simple Sache, die man mal auswendig lernen könnte, was ich in 5 Jahren Studium nie gemacht habe. Die Heilige und ihre Symbole bzw. Attribute. Dann weiß man immer irrsinnig viel, wenn man
also viele Bilder steht. Also einfach zum Anfang ist zum Beispiel...
Barbara und den Turm.
Ja.
Die Heilige hat den Turm.
Peter hat den Schlüssel.
Genau, den Schlüssel.
Und Paul das Schwert.
Genau, und Johannes hat meistens lockige Haare. Ja. So wie hier ja auch.
Ja. Wie gesagt, ich find's ein tolles Bild, eben auch, weil ich muss jetzt auch deswegen dran denken, weil der Flo beim Elsheimer gesagt hat, eben neueste Erkenntnisse, neueste Naturforschungserkenntnisse gleich verarbeitet. Und dabei ja Künstler, also zum Beispiel, weil wir gerade den Dürer-Hasen hatten, Künstler oft relativ weit vorne dran. Ich meine, Dürer hat Nashorn gemalt, nach Beschreibung. Er hat ja noch nie Nashorn gesehen, aber er hat es eigentlich ziemlich gut.
Das ist ziemlich gut.
Er hat es ziemlich gut hinbekommen.
Ja. Was ich an dem Bild, also ich mag die Flügel ehrlich gesagt lieber als den Johannes, weil ich die Gewänder von den beiden Heiligen so gern mag. Also sie sind irrsinnig aufwendig und ziseliert und sehr viele Muster. Und ich muss halt an den Lotto denken, den ich ja bekanntlich ganz wunderschön finde. Das habe ich aber auch erst gestern gelesen, zufällig. Lorenzo Lotto hat gerne irgendwelche Teppiche in seinen Bildern verarbeitet. Und inzwischen kann man wirklich diese Teppichmuster nachweisen. Also man kann heute einfach sagen, Lorenzo Lotto hatte genug Teppiche aus dem Orient gesehen, um sie vernünftig malen zu können. Oder auch bei Memling, dass das Diptychon, das ist von Neuenhoven, was ich erwähnt habe, auch da ist ein Teppich, der über der Brüstung liegt. Der sieht auch wirklich sehr exakt aus. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber ich mag die Bilder gerne.
Ja, nein, es ist ein toller Altar, finde ich. Es ist ein und generell der Raum da unten lohnt sich doch durchaus. Also weil da sind mehrere Burgmeiers, die ich auch toll finde. Also den Kreuzigungsaltar zum Beispiel oder eben wieder so eine alttestamentliche Geschichte der Esther und Ahasverus. Könnt ihr euch selber nachlesen und angucken. Es ist ein toller Raum. Die Schlacht bei Cannae von Burgmeier. Und sollte man meiner Meinung nach nicht auslassen. Ein bisschen Kranach ist auch noch unten.
The greatest hits.
Kranach ist cool.
Ja. Genau. Jetzt haben wir so eben das ein bisschen durchmessen und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, wollen wir uns doch nochmal ein bisschen über unseren Stargast unterhalten, der nur bis zum 30.09. zu sehen ist, aber wo sich ein Blick durchaus lohnt. Und ich weiß nicht, wie ich da anfangen. Die Briefleser im Blau von Johannes Vermeer.
Ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ich dachte halt, ja Gott, das ist halt ein Vermeer. Also ich meine, ich liebe Vermeer. Gibt es irgendjemanden, der Vermeer nicht mag? Das ist halt immer schön und pudrig und sehr viel Blau und es ist wieder das Licht von links und es ist halt Vermeer. Es sieht aus wie jeder andere Vermeer, aber es ist halt wunderschön.
Was ich besonders toll fand, was mir aufgefallen ist, ist eben, dass es wirklich nur die Farbe Blau gibt und ansonsten wirklich nur Beige, Weiß und Braun als Töne. Und auch die Komposition, zum Beispiel die Stühle, ist wirklich alles auf die Briefleserin wirklich zudeutet. vielleicht aus einer wohlhabenden, auch Kaufmannsfamilie. Im Hintergrund ist eine Weltkarte ganz eindeutig zu sehen. Aber selbst da zum Beispiel die Metallstange oder die Stange, die diese Weltkarte hält, ist in einem sehr dunklen Blau gehalten. Nicht schwarz, nicht gold, nicht irgendwas, sondern wirklich blau.
Ich mochte halt die Versunkenheit wieder so gerne. Also auch das, finde ich, sind ja immer die, also die Gesichtsausdrücke von den, gerade von den Frauen von mir mehr. Also ob es jetzt das Mädchen mit dem Perlenohrring ist, das ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, unwissend lassiv irgendwie in den Betrachter anguckt. Aber ich mag halt das Milchmädchen am liebsten mit dem, was ist das? Gelbes Wams und blauer Rock oder so umgekehrt?
Ja, gelbes Wams.
Gelbes Wams, ja genau. Ah, wunderbar, ja. Flur, das Bild, ja genau. Ja. Und die hat auch so einen konzentrierten Gesichtsausdruck hat. Also die sich einfach darauf konzentriert, Milch in eine Schüssel zu kippen. Und sie konzentriert sich jetzt halt mit leicht geöffnetem Mund darauf, einen Brief zu lesen. Und es ist halt wie so ein Alltagsschnappschuss. Und ich finde, das finde ich, kriegt Vermeer halt einfach immerhin aus eben diesen kompletten Alltagssituationen ein Bild zu machen, vor dem du auch wieder ewig stehen kannst, weil es einfach wunderschön ist.
Genau, und einfach wie so ein, ja, ich meine, wenn es jetzt eine App gäbe, dann wären mehr Filter drüber irgendwie.
Ja.
Also, ja. So einfach so ein, ja, so eine...
Eben dieses pudrige.
Also ja, genau. Also auch, wenn man sich jetzt das blaue Gewand anschaut, das ist so, ja, so ganz, also es ist ganz fast, fein irgendwie. Ja,
es ist fast nicht greifbar, aber dann doch. Also es sieht immer sehr stofflich aus, alles, was er macht. Also auch die Polster auf den Stühlen. Du hast wirklich das Gefühl, da hat gerade jemand gesessen oder du kannst es wirklich fühlen.
Oder auch nur blau, die sind auch wirklich blau. Alles
oder auch, man hat auch fast den Eindruck, wenn es jetzt eine Foto, also wenn wir uns das Bild als Fotografie denken, dann hat er eigentlich so einen leichten Fehlfokus drauf, weil eigentlich sozusagen hier den von dem Wandteppich oder Bild oder was auch immer im Hintergrund, das sieht so aus, als wäre dieses, ich weiß nicht, wie nennt man das
Knopf, Teil hier,
dieser Knopf da scharf fokussiert.
Ja,
und als Läge über der Briefleserin so eine leichte Unschärfe, die das Ganze noch so ein bisschen traumhafter werden lässt.
Aber ich möchte trotzdem eine Assoziation, die ich eben auch aus der Betrachtung in der alten Bibliothek hatte, die möchte ich, also die vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber ich habe die Assoziation trotzdem, dass nämlich oft in den Bildern, wo eine Verkündigung oder Offenbarung dargestellt, das Licht von links oben kommt, wie in diesem Vermeer auch. Vermeer wählt das Blau. Blau ist zu Vermeers Zeiten trotzdem auch noch eine wertvolle Farbe. Also ich glaube schon, dass es da, also ich habe in meinem Kopf da eine Assoziationslinie gemacht von Verkündigungs- oder Offenbarungsdarstellungen zu dieser Bildkomposition. Ist vermutlich streitbar, aber für mich hat er schon gesehen. Und was ganz nett ist, in dem Begleitheft wird erwähnt, im Begleittext, dass Van Gogh, als er dieses Bild gesehen hatte, denkt, dass es sich um eine Schwangere handelt. Also wenn es eine Schwangere ist, dann die Frage, ist es vielleicht sogar Verkündigung oder was weiß ich was?
Ja, ich fand übrigens den Begleittext sehr schön. Also ich fand das Bild war sehr schön eingeführt. Und
ich fand den Begleittext aber auch gut, dass im Begleittext wurde auch darauf hingewiesen, dass es durchaus solche Nacht- oder solche Gewänder gab in den Niederlanden zu der Zeit, die nach unten so ausgegangen sind. Und dass also die Wölbung oder die Form des Gewands nicht unbedingt auf jetzt den Schwangerschaftsbauch hinweisen muss. Also sie haben es eigentlich ganz gut eben umschrieben und eingeführt, aber eben, es ist trotzdem einfach schön, sich selber damit zu beschäftigen und selber die Verbindungen. Und es ist, ja, kann man wirklich sagen, also in meinen Augen eine tolle Aktion eigentlich, dass zwei so herausragende Museen sich da so zusammentun, um dann quasi um jetzt diese neue Eröffnung oder Wiedereröffnung gebührend zu markieren.
Auf jeden Fall. Schöne Geste.
Ja.
Genau. Und irgendwie vielleicht auch eine schöne Brücke zum Rijksmuseum, wenn ihr mal in Amsterdam seid, also ich war es vor kurzem, wenn ihr mal in Amsterdam seid, wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Museum.
Ja.
Also ausgezeichnet, also nicht nur, wir haben vorher schon die elektronischen Darstellungen sozusagen erwähnt, die sehr lobenswert ist, aber auch quasi das Museum an sich ist super toll, auch die App, die man sich da begleitend runterladen kann, ist gut gemacht, also wirklich ein ganz, ganz tolles Museum.
Also ich war zweimal in Amsterdam, ich war zweimal drin, also da kommt man nicht aus.
Nee, es ist riesig, man kommt sowieso nicht durch.
Also, wenn ich nächstes Mal, werde ich wieder gehen, also, weil es einfach ein tolles Museum ist.
Gut. Tolles Museum, tolle Weine.
Ja, genau.
Ja, also ich habe gerade mal den Testlauf gefahren und habe Wein 1 im kompakten Glas in das Glas von Wein 2 gekippt.
Und?
Ja, irgendwie ist total spannend, was für einen Einfluss das Glas auf die Wahrnehmung des Weins hat. Also durch die Größe des Glases, irgendwie, weiß ich auch nicht, kommt es, zerfährt sich der Wein so ein bisschen. Also das ist nimmer so kompakt wie im kleinen Glas. Also im kleinen Glas hat man die ganze Nase relativ komprimiert. Im größeren Glas, da verläuft sich das so ein bisschen, also halt anders, jetzt nicht schlechter, aber total andere Wahrnehmung. Also
finde ich spannend. Aber das weist jetzt darauf hin, zum Beispiel, dass Wein 3 in diesem großen Glas eine sehr intensive Nase hatte, dass er vielleicht im kleinen Glas halt
zu viel vielleicht.
Vielleicht zu viel gewesen wäre.
Ja, wahrscheinlich.
Der zweite stinkt jetzt übrigens nach vergammeltem Spinat.
Also der zweite...
Der zweite geht jetzt gar nicht mehr.
Ich hätte, bevor ich quasi den man müsste vielleicht auch die Übung andersrum machen, dass man den Wein zweimal in das kleine Glas kippt.
Ja.
Weil ich meine... Der zweite Wein wird im kleineren Glas deutlich, deutlich besser fahren.
Ich glaube, der zweite ist doch so ein Sangria-Wein. Egal. Damit, wir haben wieder vorher nicht überlegt, machen wir jetzt ein Ranking oder lösen wir einfach auf?
Also ich fände es jetzt ein bisschen schwierig.
Ich nicht.
Okay.
Also ich, sagen wir es mal so, ich muss sagen, ich kann...
Also ich würde sagen, ich würde tatsächlich, wenn ich auf Platz 3 setze, denke ich...
Genau, das Platz 3 ist für mich klar, die anderen beiden sind für mich schwierig.
Was ist denn Platz 3?
Also für mich ist Wein Nummer 2 dann.
Bei mir auch.
Ja, also geht dann einfach, da geht zu schnell weg.
Ja, ja. Also Wein 2
ist. Also ich meine, er tut nicht weh, den kann man gut trinken, nicht. Aber er geht dann einfach schnell weg und die anderen bleiben.
Also für mich ist der 3 auf jeden Fall auf 1, weil er einfach so spannend ist. Also er ist jedes Mal anders. Ich finde den 1 aber auch super interessant.
Ja, eben, das wäre jetzt knapp, aber ich würde, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch 3 auf 1 setzen, aber sehr, sehr knapp.
Also ich muss, ich muss gestehen. Ich würde den Test eigentlich ganz gerne nochmal bei den Anfang seiner normalen Temperaturen durchführen, weil dann vermute ich bin mir nicht sicher, also ich vermute, dass Wein 1 bei mir, oder ich mache es andersrum, Wein 3 bei den Temperaturen sehe ich vorn, wobei ich finde Wein 1 auch spannend, aber
das
weiß drum. Deswegen sage ich knapp, also wenn ich mich...
Okay, 3 Stand 1 und 3, würde ich mal sagen, 2 ist auf jeden Fall umletzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ahne, dass das meine ist, ehrlich
gesagt. Wein 2, wollen wir doch mal auflösen.
Ja, oder? Ja. Die Wein 3,
Wein 3 ist meiner.
Natürlich. Wein 1.
Danke.
Okay, dann fange ich mal hinten an. Wie gesagt, ich kannte den auch nicht. Ja, erstmal krach machen, Moment. Ich habe mal wieder bei Wir Winzer bestellt, weil Felix ja diese Ansage gemacht hat, Pfälzerwein von 2014. Ich dachte, wo soll ich das denn jetzt bitte ergoogeln? Aber bei wirwinzer.de geht das. Das ist jetzt ein Schwarzriesling von Wageck aus der Pfalz natürlich. Bissersheim hat, glaube ich, 13%, jawohl, 2014, genau, und hat 15 Euro gekostet.
Ich habe lustigerweise auch einen Schwarzriesling gewählt.
Nein!
Also beim Weingut Benderhof in guter Füllung in Kallstadt an der Weinstraße, also der ist auch der Kallstadt Steinacker, war Weißriesling trocken, auch von 2014, Entschuldigung, Schwarzriesling trocken 2014 und auch 13%.
Ja,
und ich habe den gewählt, weil ich noch nie einen Schwarzriesling getrunken habe.
Ich auch nicht.
Ich dachte, genau, das gibt es. Fun Fact am Rande: Meine Mutter stammt aus einem Dorf, wo im Prinzip nur Schwarzriesling angebaut.
Ich hatte glaube ich noch nie wirklich.
Ich hatte auch nie, es war nur nie bewusst.
Wieso schmeckt das so komplett unterschiedlich?
Ja,
ich hätte nie gemerkt, dass das der gleiche Wahnsinn. Was hast du bezahlt?
9,80 Euro. Ne? Also auch bei Wir Winzer direkt vom Weingut.
Genau, bei mir auch.
Genau.
Was am liebsten?
Mein Wein ist vom Weingut Fitzritter. Vom Weingut Fitzritter und der Wein heißt Der Rote Fitz. 2014. Benannt nach Johannes Fitz, genannt der Rote, wegen seiner roten Haare. Es war ein Pfälzer Rebell, der zum Hambacher Fest die Winzer im Protest gegen mangelnde Pressefreiheit und zu hohen Zöllen, alles auch spannende aktuelle Themen, die Winzer da angeführt hat. So, 2014, 13%, ich habe es direkt beim Weingut gekauft, in so einem Probepaket mit noch fünf weiteren Weinen. Und der hat jetzt, wenn man den einzelnen kauft, kostet er 9 Euro.
Ist cool. Roter Fitz dann auch wirklich die Sorte,
Rebsorte? Nee, oder? Das ist eine gute Frage, habe ich vergessen. Ist ein Cuvée.
Ah, wovon?
Das habe ich jetzt nicht rausgefunden.
Das steht
nicht drauf, also das lassen die nicht raus, vielleicht finde ich es noch raus.
Ja.
Ja, cool.
Ja, auch cool.
Nee, Moment, stopp, Blödsinn, hier steht's. Entschuldigung. Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Saint Laurent und Cabernet Franc.
Ich fasse nicht, dass diese zwei Schwarzrieslinge so komplett...
Wurde im Pfälzer Eichenfass ausgebaut. Ja, kann man mal.
Also ich würde alle drei... Naja, weil in zwei Jahren muss ich ganz gestehen. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal trinken würde. Die anderen beiden auf jeden Fall.
Ja.
Na gut. Ja, cool.
Spannendes Thema.
Sehr schön.
Ja.
Geht Kunst gucken.
Ja, geht Kunst gucken. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Geht Kunst gucken und Wein trinken.
Genau.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Also, Dankeschön. Ciao.